Smart mit Bart. Der Podcast über das Leben und die Leute. Mit André Hecker und Christian Fink.
Es ist Sommer in Deutschland, es ist warm und das Bier ist kaltgestellt und nach langer Vorrede und langer Ankündigung sind wir jetzt endlich soweit, hier endlich mal loszulegen. Wir sind Smart mit Bart, euer Podcast über das Leben, aus dem Leben, über die Menschen, von den Menschen. Bevor wir loslegen, so richtig, müssen wir uns natürlich nochmal kurz vorstellen. Und weil der Esel sich ja ungern zuerst selbst vorstellt, nee, er stellt sich immer zuerst vor, aber ich bin ja kein Esel, begrüße ich an meiner Seite zunächst erstmal meinen guten Freund und Podcast-Kollegen André Hecker.
Schönen guten Tag, schönen guten Tag.
André, hallo Chris. Du bist ja nun auch ein Tausendshasser im Internet und man kennt dich ja quasi überall her aus dem Fernsehen, hätte ich beinahe gesagt, aber zumindest aus dem Internetfernsehen, von Podcasts, von tausenden Projekten. Aber für diejenigen, die dich nicht kennen, stell dich doch nochmal kurz vor, bitte.
Ja, also ich glaube zwar auch, dass wir deutlich einige Hörer aus unseren Timelines haben werden, aber natürlich für alle, die nicht unseren Kanälen folgen bisher schon. Ja, mein Name ist André, ich komme aus Hamburg, beziehungsweise gebürtig, ich bin hier aus dem Rheinland. Wohne aber seit knapp 7 Jahren in Hamburg. Bin, ja, wie du schon sagst, fleißiger Podcaster jetzt seit knapp 2,5 Jahren mit einigen Projekten. Das ist jetzt hier Nummer 4, mein persönliches. Und von nichts kommt nichts, ne? Bin beruflich im Marketing tätig, momentan als Social Media Manager unterwegs. Und ja, wie gesagt, wohne in Hamburg mit meiner Freundin zusammen, mit der ich auch einen Podcast mache.
Natürlich.
Ich hole auch alle mit immer rein. So alle mein ganzes Leben. Ja, komm, Podcast. Komm auch mal. Podcast machen wir jetzt hier über dein Leben. Bin 32 und was gibt's noch bei mich zu erzählen? Ich trinke gerne Bier, was ich auch gerade tue. Prost.
Mach doch mal kurz Schleichwerbung für deine anderen Podcast-Projekte. Dann haben wir das einmal abgehandelt.
Echt, wolltest du es jetzt schon machen? Nicht, Leute, oh, das ist wie so ein Werbepodcast, das fangen sie schon wieder
an. Mein Name ist Troy McClure und Sie kennen mich aus folgenden Filmen.
Genau, also mein Main-Projekt, das heißt Main-Projekt, mit dem haben wir quasi angefangen, das war so mein ersten Fußstapfen, weil ich Bock auf das Thema damals hatte, das heißt Multimaniacs, das mache ich mit, am Anfang waren wir zu dritt, mittlerweile sind wir zu viert, mit meinen Kollegen Sascha, Magnus und Nico, auch alles Real-Life-Freunde von mir. Und ja, wir sind so ein typischer, wie man es mittlerweile ja doch dann häufiger sieht oder hört, so ein Popkultur-Labercast. Also wir haben wenig Konzept und viel Schwachsinn. Also es ist das klassische, vier Freunde sitzen zusammen und reden über allerhand Mediengedöns. Also ganz losgelöst und ohne wirkliches Grundkonzept ist da jetzt eher wirklich um ein bisschen Spaß, wenn man so zu Hause sitzt, ein bisschen zocken will oder so und legt sich nebendran den Podcast, kann man uns so ein bisschen ungezwungen zuhören, so als ob quasi Freunde bei dir mit im Raum sitzen und dir einen ans Back labern. Dann habe ich noch den Schaubefehl, das mache ich mit dem guten Matze, der hat ebenfalls hier aus Hamburg kommt und hier auch ein paar Podcasts am Start, wie zum Beispiel die Welle Nerdpol, da ist ja auch dein Podcast-Kollege Pascal ja her. Von deinem Projekt, das werden wir gleich noch ein bisschen noch hören. Mit dem war ich Schaubefehl, das ist so ein Filmpodcast, da hatten wir ganz witzige Idee, weil wir sind beide große Filmnerds und wir hatten die Idee, hey, wir haben beide einen großen Pile of Shame. Oder beziehungsweise wir haben beide noch viele Lücken so in unserem Filmwissen. Lass uns das doch gegenseitig füllen oder stopfen die Lücken und das dabei noch aufnehmen. Das heißt, wir geben uns Filme die Hand, die quasi, also ich kenne jetzt irgendeinen Film, den kennt er aber nicht, also gebe ich ihm den Film und er umgedreht. Und dann gucken wir die Filme, treffen uns im Podcast und dann quatschen wir drüber und sagen uns quasi gegenseitig, wie uns das gefallen hat und warum und wieso nicht. Und das funktioniert ganz gut und vor allem immer mit großen Überraschungen, weil das reicht halt von dem Blockbuster bis hin zum letzten Trash. Also wenn man den anderen ärgern will, findet man da immer irgendwas in der Lücke.
Stichwort Liste. Kartoffelsalat.
Ja, ich musste ja gerade diesen YouTube-Film gucken. Das war wirklich furchtbar. Es kann beides sein. Es kann ein großer Gefallen sein, den man einem tut, mit einem tollen Klassiker oder so, aber es kann auch eben der letzte Schund sein. Deswegen, das Konzept ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz spaßig für dieses Format. Und das ist Schaubefehl. Und mein letztes Format ist dann noch, das ist das, was ich eben angesprochen habe mit meiner Freundin, mit der Franzi, mache ich Ende mit Schrecken noch. Das ist mal was ganz anderes. Da nehmen wir uns Urban Legends und Creepypastas. Wem das nichts sagt, das ist sowas wie der Slender.
Die schlimmsten Nudelgerichte der Welt.
Genau, Creepypastas. Wir holen uns regelmäßig Italiener in den Podcast und lassen uns erzählen, wie man richtig Nudeln kocht. Das ist ein Creepypasta, ist eine Internetgeschichte, eine gruselige Netzgeschichte, die sich irgendwo bei Reddit oder 4chan oder irgendwo verbreitet und quasi für bare Münze erzählt wird. Also es wird so fortgetragen, als ob es wirklich real wäre, aber eigentlich ist es eben eine ausgedachte Geschichte. Ähnlich wie eben auch eine Urban Legend, das hängt schon ein bisschen mit zusammen. Und ich glaube, am bekanntesten ist der Slenderman, den kennt man ja sicher.
Ja.
Der ist zum Beispiel auch eine Creepypasta. Und wir tragen die nicht einfach nur vor, weil es gibt sehr viele Formate, gerade auf YouTube, die diese Creepypastas und so einfach vorlesen, vortragen, irgendwie in ihrer eigenen Stimmlage und ein bisschen gruselig, sondern wir machen das eher ganz analytisch, wir nehmen die auseinander. Wo kommt das her? Wo ist der Ursprung? Wird hier ausgedacht? Weiß man was über den Autor? Wo könnte die Inspiration herkommen? Gibt's da Fälle aus dem realen Leben, die darauf ein bisschen münzen? Also ein bisschen, wir sind angelehnt an unsere Kollegen von Hoaxilla, die kennt man sicherlich, wobei die ja eher die nehmen ja quasi Fälle, die auch jetzt in den Nachrichten waren und quasi debunken die, ne? Also sagen so, warum die nicht echt passiert sind. Und wir gehen eher wirklich ganz straight in diese fiktionale Geschichtenebene und nehmen die so ein bisschen auseinander. Genau, das sind so meine Projekte bisher. Und das ist natürlich jetzt, wie gesagt, hier der vierte. Mal was ganz anderes, mal ein bisschen einfach aus dem Leben und nicht, sage ich mal, im entferntesten Sinne irgendwie Popkultur oder ja, eben referenzgebunden, sondern ganz persönlich.
Sehe ich auch so. Ich bin der Chris, 31 Jahre alt, seit 10 Jahren in Berlin in Wohnhaft und habe auch tatsächlich, du hast es schon angekündigt, diverse Podcast-Projekte schon am Start. Das ist jetzt auch mein vierter aktueller. Am ehesten dürfte man mich wahrscheinlich aus dem True Crime Germany Podcast kennen. Ein Podcast über wahre Verbrechen, die in Deutschland geschehen sind. So der bekannteste Podcast vermutlich, den ich mache oder je gemacht habe. Dann habe ich noch Devils and Demons. Das ist ein Filmpodcast, der sich aber ausschließlich mit Filmen aus dem Horrorgenre beschäftigt. Und mein persönlicher Harems-Podcast, wie ich ihn immer heimlich nenne, jetzt habe ich es zum ersten Mal ausgesprochen, den Pop Culture Beat Club, den ich letztendlich damals gegründet habe, aus dem Grunde, dass ich finde, dass Frauen generell in der Podcast-Szene immer noch sehr unterrepräsentiert sind, wenn wir jetzt mal von dem Genre ausgehen, was wir jetzt gerade bedienen, von diesem Lifestyle-Sex-Podcast, wir sind Frauen und erzählen uns Geschichten aus dem Paulaner Biergarten-Bereich. Wenn man davon absieht, sind Frauen halt unterrepräsentiert und deswegen mache ich hier einen Podcast nur mit drei Frauen zusammen über Popkultur, wie es der Name schon sagt, Pop Culture Beat Club. Und jetzt freue ich mich tatsächlich, dass wir endlich dazu gekommen sind, endlich mit Smart, mit Bar zu starten, weil wir uns so ein bisschen dachten, es gibt natürlich viele Podcast-Konzepte oder viele Podcasts, die schon in diesem Genre oder in diesem Bereich erfolgreich sind, aber die mir persönlich manchmal zu gestellt wirken tatsächlich oder beziehungsweise eben, wie ich es eben gesagt habe, so ein bisschen, ja, viele Geschichten wirken frei erfunden und wir wollen das so ein bisschen mehr realitätsnäher machen und euch auch nichts vorspielen oder vorgaukeln. Wir wollen Themen besprechen, die jeden was angeben, die jeden betreffen, die jeden schon mal betroffen haben und wollen diese Themen mit euch besprechen. Ihr könnt auch gerne immer aktiv teilnehmen. Es wird so sein, dass wir euch zu jeder Episode eine Auswahl an 4 Themen vorgeben werden, aus die ihr euch ein Thema aussuchen könnt, was wir dann besprechen werden. Aber ihr selbst könnt Themen vorschlagen. Also wir bevorzugen nicht unsere Themen, sondern eure Themen. Also könnt fleißig bei uns in den Social Media Kanälen bevorzugt auf Twitter @smartmitbart uns eure Themen vorschlagen. Und wir werden sie dann auf jeden Fall auch berücksichtigen, wenn das Interesse der anderen Leute auch vorhanden ist. Und wir starten zwar heute zu zweit, aber wir werden auch bei gegebenen Anlass, weil wir sind ja nun auch keine Experten, schon gar nicht, was das Leben angeht. Und werden uns deswegen werden wir uns natürlich auch dementsprechend Gäste aus unserem Freundeskreis, aber auch außerhalb unseres Freundeskreises einladen, die da dann auch eine gewisse Expertise mitbringen. Also wie gesagt, im Internet bevorzugt Twitter @smartmitbart, beziehungsweise könnt ihr euch auch an André wenden, der ist @andererseits zu finden. Ich bin @mirishikiari87. Das müsst ihr nachlesen. Das könnt ihr jetzt
ich wollte gerade sagen, alles sowas. Was hat er gesagt? Ja. Darüber zurückspulen.
Könnt ihr uns finden, könnt ihr uns followen, könnt ihr uns begrüßen und mit uns reden. Wir haben euch 4 Themen zur Auswahl gegeben, schon für die erste Episode, was schon jetzt nicht ganz unentspannt war, weil wir gar nicht wussten, ob das Interesse eurerseits überhaupt vorhanden ist und dann direkt so eine Umfrage zu starten, über was sollen wir Dullis reden. Aber ihr habt da fleißig dran teilgenommen und es war wirklich ein sehr, 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 sehr spannendes und knappes Rennen bis zum Ende. Ihr habt euch aber für das Thema Wohnungen bzw. Wohnen entschieden. Und
Hätte ich jetzt bei der Auswahl gar nicht erwartet. Ich glaube, zumindest war mein Empfinden, dass unsere anderen Auswahlmöglichkeiten, wie auch zum Beispiel Verwandtschaft und sowas, dass die irgendwie rein thematisch spannender klangen, aber ihr wolltet, dass wir über Wohnen reden.
Ja, vielleicht, weil es eben auch so ein akutes und aktuelles Thema ist seit einigen Jahren. Ja. Also jeder, der irgendwie mal umgezogen ist in den letzten Jahren oder eine Wohnung gesucht hat, der wird feststellen, das ist momentan einfach nicht einfach in diesem Land, aber wahrscheinlich auch in vielen anderen Ländern nicht. Ich weiß zum Beispiel auch diverse Geschichten aus England und aus Frankreich, wo das halt mittlerweile halt auch genauso schwer ist, dort eine Wohnung zu finden. Aber dazu kommen wir gleich später noch, denn die eigentliche Frage, die ich mir gestellt habe, zu Beginn der Vorbereitung war, einfach nach Erinnerungen zu suchen, an meine ersten Erinnerungen überhaupt, wie man gewohnt hat. Und ich finde, das war überhaupt nicht einfach, mich da irgendwie zu erinnern. Also ich weiß durch Erzählungen meiner Eltern und durch 2 Fotos, die ich noch gefunden habe, dass wir damals in meiner Kindheit, da war ich glaube ich 1 bis 2 Jahre alt, haben wir in einem Haus gewohnt, unten im Erdgeschoss. Also ich komme aus einer Kleinstadt, da bin ich aufgewachsen in Mecklenburg-Vorpommern und ich kann mich an nichts erinnern daran. Also selbst wenn ich so diese Fotos sehe, nichts. Ich meine, es liegt natürlich auch generell daran, dass man natürlich aus diesem Alter 1 bis 2 Jahre sowieso eigentlich in dem Sinne keine Erinnerung
hat. Ja, klar.
Ne? Aber das fand ich kurios, dass ich irgendwo gewohnt habe, aber null Erinnerungen habe und irgendwie nichts, also da irgendwie nichts mitgenommen habe davon. Total
das,
komisch.
Das heißt, du bist aber auch quasi in einem Alter stand schon wieder umgezogen. Also du bist nicht quasi über längeren Zeitraum in dieser ersten Wohnung wohnen geblieben, sodass du quasi dann in deinem Jugendalter immer noch da gewohnt hast, oder wie? Nee.
Tatsächlich gar nicht. Also wirklich nur in diesen ersten 1-2 Lebensjahren. Okay, also meine Eltern haben da schon länger gewohnt, auf jeden Fall. Ja. Ich kenne auch das Haus, also ich bin auch schon mal vorbeigegangen, aber das ist irgendwie so komisch. Du würdest, wenn du jetzt so nicht drüber nachdenkst, gerade darüber, dass du jetzt, wir beide gerade über das Thema Wohnen sprechen, wenn ich da lang gehen würde, da würde mir gar nicht einfallen, ach, da haben wir mal gewohnt. Sondern erst, wenn ich drüber nachdenke, stimmt, da haben wir mal gewohnt, aber daran habe ich keine Erinnerung. Wie ist das bei dir? Seid ihr mal umgezogen in der Kindheit? Also quasi so, hast du deine ganze Jugend und Kindheit in einem Haus oder in einer Wohnung verbracht?
Naja, also das wirst du gleich noch in meiner längeren Umzugslebensgeschichte hören. Nee, ich bin wirklich unfassbar oft umgezogen, also jetzt über die ganzen Jahre. Aber tatsächlich war es bei mir eben so, deswegen meine Rückfrage. Bei mir war es so, ich bin halt wirklich in der Wohnung aufgewachsen und da haben wir auch, bis ich 14 war, glaube ich, circa, haben wir da gewohnt. Das heißt, ich kann mich sehr gut an meine Wohnung aus der Kindheit erinnern. Natürlich nicht aus den ersten Jahren, aber ich weiß halt trotzdem noch alles, weil wir da so lange gewohnt haben. Also ich komme halt aus einem kleinen Dorf, wir hatten im Rheinland. Das kleine Dorf liegt auf einem nicht mehr aktiv natürlich, aber das ist quasi auf dem Berg drauf. Du musst da auch echt hochfahren, ewig lang, ganz steil. Und ganz kleines Dorf, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da heute wohnen. Lass es mal 300 sein oder so. Also wirklich Mini-Dorf. Und ich weiß aber noch, die Straße hieß Neue Straße, das weiß ich tatsächlich noch. Da kann ich mich sogar erinnern. Ich glaube, die Hausnummer war glaube ich, 7 oder 8. Ich glaube, 8.
Gab es nur eine alte Straße und eine neue Straße?
Es gab 2 Parallelstraßen. nein. Also es gab schon einige Straßen. Wie gesagt, es war gefühlt, also gerade als Kind war es auch gefühlt gar nicht so klein, aber es ist ein winziges Dörfchen. Aber als Kind denkt man natürlich, oh, hier sind mehr als 3 Straßen. Das ist ja unheimlich. Aber nee, also ich kann mich echt wirklich erinnern, es war eine Wohnung im 2. Stock. Wir hatten 2 Familien im Haus. Unter uns haben auch noch welche gewohnt. Das hat auch, glaube ich, in der Zeit, wo wir da gelebt haben, ich glaube, 2-mal gewechselt, also wir hatten 2 verschiedene Familien mit im Haus, die haben einmal sind da gewechselt und war eine zweigeschossige Wohnung, also im unteren Bereich waren halt so Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer, mein Kinderzimmer, Badezimmer und dann konntest du quasi im Treppenhaus nochmal so eine Stufentreppe hoch, Kennst du diese alten Holztreppen, wo du also quasi die gehen so steil, so quasi wie so ins Dach, wie so, sag mal, wie so auf dem Dachboden? Ja. Und die Stufen sind so lose, liegen in der Luft. Genau so eine war das. Da bin ich zweimal runtergeflogen als Kind, das weiß ich noch. Und oben hat mein Bruder sein Zimmer gehabt und da war dann noch das Arbeitszimmer von meinem Vater. Und so eben wirklich dann so ein Dachbodenraum, der nicht ausgebaut war. Also quasi, es war ein großer Dachboden und die haben daraus quasi noch zwei getrennte Zimmer plus einen Dachbodenteil gemacht, wo du halt dann eben Sachen lagern kannst oder Wäsche aufhängen oder so. Und also war relativ groß, wie gesagt, natürlich klar, in so einem kleinen Dörfchen, ich weiß es, die Zahlen nicht, aber es wird nicht viel gekostet haben, rein schätzungsweise, weil einfach wirklich nichts war. Es gab auch einen ganz kleinen Penny, glaube ich, oder was war das ganz früher? Sowas in die Richtung. Oder
Werbung.
Oder ein Spar, das früher war, gab es bei uns. Der hat, glaube ich, aber irgendwann zugemacht, weil es sich selbst für die nicht gelohnt hat. Weil wirklich dann alle immer einfach in die nächste Stadt gefahren sind. So waren so 3 Kilometer, also war nicht so super weit, wo du eben natürlich dann die Einkaufsmöglichkeiten eben dann wie Aldi und Co. hattest. Aber deswegen bei uns gab es halt nichts und deswegen war das glaube ich auch zum Wohnen relativ lukrativ, sage ich mal. Aber ja, so das weiß ich auf jeden Fall noch, so meine erste Wohnung. Also ich weiß noch, wie die aussieht und was da so, wie die Lage war, das weiß ich alles noch.
Das Interessante, finde ich, ist, dass man sich eigentlich so in diesem Alter, auch so, sage ich mal, bis man 13, 14 ist, halt genau bis zu diesem Alter, wo ihr dann wahrscheinlich irgendwann später umgezogen seid, eigentlich keine Gedanken so recht darüber macht, wie man wohnt oder worin man wohnt oder wie sein eigenes Zimmer ist. Klar, man gestaltet gerne sein eigenes Kinderzimmer, das war ja auch früher schon so, aber man macht sich nie irgendwie Gedanken, glaube ich, so in diese Richtung. Haben wir jetzt eine große Wohnung, haben wir ein großes Haus oder haben wir eher bescheidenere Mittel? Ist das vielleicht auch im Vergleich? Das ist auch so ein Thema, was mir eingefallen ist in der Vorbereitung. Gerade so diese, so was es so häufig heutzutage auch gibt, so Neiddebatten und sowas. Aber früher habe ich mir zum Beispiel nie darüber Gedanken gemacht, wenn ich bei Bekannten oder Freunden war, ob die jetzt irgendwie eine größere oder tollere Wohnung haben oder ob da irgendwie...
Null.
Ob man da Null. Irgendwie sieht, dass die mehr Geld haben oder sowas. Da hat man sich nie Gedanken gemacht. Ich habe mich eigentlich immer wohl gefühlt, weil man eigentlich mit den Leuten eher zusammen sein wollte und da irgendwie, ich habe mir da nie drüber Gedanken gemacht, ob da jetzt bei irgendeinem auf dem Bilderrahmen Staub liegt oder sowas irgendwie so. Und heutzutage so kommst du in eine Wohnung und denkst so, Herr Hacker könnte auch mal wieder sauber machen oder sowas.
Ja, du rennst ja als Kind auch nicht direkt zur Mutter von deinem Kumpel und sagst, also Frau Meier, hier liegt aber ganz schön viel Staub auf ihren Bildern. Also das ist ja auch sowas von egal. Nee, also ist tatsächlich, wo du es gerade sagst, also ein damaliger Kumpel von mir, zu dem habe ich noch so ganz los über Facebook hier und da mal Kontakt, so alle Jubeljahre. Die hatten, also der Vater war der damalige Ortsvorsteher und sie waren ein bisschen gehobener. Und die hatten auch ein Riesenhaus bei uns im Dorf. Aber ja, wie du gerade sagst, also das, du hast da keine Relation zu. Du weißt einfach nur, der wohnt da, ich gehe da hin, wenn ich mit ihm spielen will. Aber du, ist dir doch egal, ob der da einen Palast hat oder einen Schuppen. Also, ja.
Was interessant finde ich auf jeden Fall gerade auch in dem Alter, das wir gerade beschreiben, ist, ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei euch war, weil du schon eben sagtest, dass bei euch so die Einkaufsmöglichkeiten eher dann in den näher angrenzenden Orten waren. Aber es ist total krass und da muss ich auch immer dran denken. Ich weiß nicht, wer von euch Zuhörern noch die wundervolle, für mich die tollste Serie aller Zeiten, Wunderbare Jahre kennt. Aber da kam jetzt diese Inspiration dieses Gedankengangs von mir her, ist, dass ich so dieses Leben in dem Alter, in dem du in den Kindergarten gehst, in der Grundschule bist, vielleicht auch noch die ersten Schuljahre nach dem Schulwechsel, dass sich das ganze Leben irgendwie in diesem Mikrokosmos in deiner Straße abspielt. Du hast irgendwie deine Freunde in der Regel, mit denen du spielst, in ein und derselben Straße. Gut, bei uns war dann halt eben auch der Sparmarkt in derselben Straße und so. Du hast irgendwie gefühlt, hat sich das ganze Leben nur dort abgespielt. Und da habe ich auch irgendwie so ein bisschen so die Erinnerung rausgezogen. Also bei uns war es so, also ich kann mich dann wiederum erst daran erinnern, als wir in einem Eigenheim gewohnt haben oder in einem Haus, was aber jetzt nicht einzelne Häuser waren, sondern eher so Häuser, wie sagt man das, die halt direkt angrenzend nebeneinander stehen.
Reihenhäuser. So
Reihenhäuser, genau, keine Eigenheimsiedlung oder sowas. Und daran kann ich mich erinnern, das war auch tatsächlich zweistöckig. Und das haben wir auch damals, das ist auf jeden Fall, war das kein Haus, was wir fertig gekauft haben, sondern das stand, nee, ich weiß es auch nicht, oder wir haben es einfach nur restauriert oder renoviert. Da müsste ich tatsächlich, ich hätte vielleicht in Vorbereitung einfach mal mit meinen Eltern reden sollen über dieses Thema. Dann wäre das jetzt auch etwas ergiebiger. Aber es sah zumindest neu aus. Drücken wir es mal so aus. Und ich hatte damals tatsächlich zwei Kinderzimmer. Das weiß ich noch ganz genau. Und das Blöde daran war, dass zwischen diesen zwei Kinderzimmern, ich hatte quasi ein Spielzimmer, wo dann halt ein Fernseher stand, meine Dinosaurierhefte und eine Couch und ein Super Nintendo. Und dann hatte ich halt so eine Art Schlafzimmer, was dann ungefähr halb so groß war, wo dann mein Bett stand und die Schulsachen und sowas und ein Schreibtisch. Aber dazwischen hat meine Eltern ihr Schlafzimmer. Und das war irgendwie, ich weiß nicht, warum die das damals so gemacht haben. Ich fand, das war keine gute Idee, weil ich auch in frühester Kindheit immer so ein extremer Frühaufsteher war. Und so konnte es sein, dass meine Eltern, die dann halt die ganze Woche durchgearbeitet haben, so Samstag früh oder Sonntag früh von kleinen Krischi mit seinen 5, 6 Jahren morgens euphorisch geweckt wurden und sei, ich bin wach, ich will spielen und sowas. Und ich war dann auch nicht so jemand, dem du sagen konntest, ja, Krischi, geh mal noch 2 Stunden zurück ins Schlafzimmer. Nein, ich brauchte Entertainment. Und das ging halt nicht so wirklich, weil auf meinem Fernseher, ich weiß nicht, wie das bei euch früher war, aber wir hatten damals, ich weiß gar nicht mehr, warum hatte ich eigentlich nicht so viel? Ich glaube, ich hatte einfach diesen Kabelanschluss oder Satellitenanschluss nicht bis in mein Kinderzimmer hoch. Und ich musste dann über Antenne gucken und hatte nur ARD und Dreisat. Wann hattest du eigentlich einen Fernseher? Das ist eigentlich die erste Frage.
Also tatsächlich in meinem, in der Wohnung hatte ich quasi keinen, also ich hatte zwar einen Fernseher in dem Sinne, aber nur so einen kleinen eben für meine Konsolen. Ich hatte ganz am Anfang hatte ich einen, weil das hatte ich von meinem Bruder damals, weil der ist auch, der ist fast 10 Jahre älter als ich, der hat mir dann seinen C64 vermacht, ganz früh, weil der halt, Amiga gespielt hat eher. Und deswegen hatte ich halt quasi so einen Amiga-Monitor, so einen C64-Monitor im Zimmer. Später kam dann ein kleiner Fernseher, so irgendwie mit dem Super Nintendo und auch der PlayStation 1. Also das hatte ich, aber ich hatte daran keinen Fernsehanschluss. Das heißt, Fernseh gucken konnte ich wirklich nur im Wohnzimmer.
Ja, also warst du ja fast genauso schlecht dran wie ich.
Aber was heißt schlecht dran? Also ich habe es natürlich auch gemacht, so typische, ne? Ich höre irgendwas als Kind am Wochenende, gehe erstmal Eltern auf den Sack so und die sagen, hau ab, ich will schlafen. Aber ich war dann halt so, ja, okay, dann spiele ich halt einfach Super Nintendo. Also mir war das echt ziemlich egal. Ich war da schon immer eher auch als Kind schon der sich sehr gut alleine beschäftigen konnte irgendwie. Mir war da nicht immer so, ich brauchte jetzt nicht immer wen, der mich dann entertaint. Also ich konnte mich einfach hinsetzen und 15 Stunden Super Nintendo spielen.
Ich wollte gerade sagen, was haben wir als Kinder eigentlich gemacht? Aber ich habe sehr viel über Dinosaurier gelesen. Das weiß ich tatsächlich wirklich nur in TKKG und Benjamin Blümchen Kassetten gehört. Oder halt draußen rumgespielt. Aber wo du es gerade sagst, Konsole, das ist eine der meiner größten Erinnerungen und die ich auch nie so vergessen werde, weil ich sie halt wirklich noch haargenau vor Augen habe. Ist wie ich, da war ich glaube ich 7 und aus der Schule nach Hause kam und so, ruf mal Mama, Papa, und niemand meldet sich. Und ich dachte so, okay, was ist hier los? Und bin dann so auch eine gefährliche Wendeltreppe nach oben gegangen, die, also ich weiß gar nicht, wie man sowas bauen konnte. Also es waren wirklich auch so, wie du sagtest, so Stufen in der Luft, die irgendwie mit einer Schraube an der Wand befestigt waren. Und es ging dann halt so wendeltreppenmäßig nach oben. Aber die Begrenzung zur Seite hin, also in den luftleeren Raum quasi, bestand einfach nur aus so einem Seil quasi.
Sehr
vertrauenserweckend, was auch so lose in der Luft hing, mehr oder weniger. Ich habe es tatsächlich geschafft, nie dort runter zu stürzen, aber
ja, du glücklich,
ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das heute von irgendwelchen Leuten sicherheitstechnisch abgenommen werden würde. Und ich bin dann diese Treppe nach oben gegangen und hörte dann so Gekicher aus meinem Kinderzimmer und gucke, mach die Tür auf und sehe, wie meine Eltern auf meiner Couch sitzen, 2 Super Nintendo Pads in der Hand haben und Street Fighter auf meinem billigen Röhrenfernseher spielen.
Wie geil ist das denn?
Und ich dachte so, was ist hier los? Und dann drehte sich mein Vater um und meinte nur so, willst du das zu Weihnachten haben? Und ich glaube, ich habe nie wieder so ein dickes Grinsen auf meinem Gesicht gehabt wie nach dieser Frage. Und da kann ich mich wirklich noch
haargenau erinnern. Das ist ja voll geil.
Das Lustige ist, dass ich viele Sachen mir auch erst in Erinnerung gekommen sind, als ich vor 2 Jahren 2 alte Videokassetten gefunden habe bei mir im Keller, die mein Opa damals aufgenommen hat, ich komme, wie gesagt, aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Kleinstadt, wobei das Kleinstadtrecht auch sehr zweifelhaft ist, also es hat nur 3.000 oder 4.000 Einwohner, hat sich aber irgendwoher dieses Kleinstadtrecht erkauft.
Den Titel erarbeitet, okay.
Ja, so gekaufter Adelstitel. Und meine Großeltern kommen aus Berlin Und die waren, glaube ich, vielleicht ein oder zweimal bei uns dann in Mecklenburg-Vorpommern zu Besuch. Aber mein Opa hat halt immer alles gefilmt damals mit seiner Videokamera. Und ich habe halt diese Videokassetten gefunden und habe die dann digitalisieren lassen und habe mir das angeguckt. Und mir kamen fast die Tränen, wenn du halt so diese ganzen Bilder siehst, weil es ist ja wirklich schon so, viele Sachen merkt man sich. Aber es sind natürlich auch Erinnerungen, die dann irgendwann mit der Zeit so ein bisschen verblassen, wenn es jetzt nicht irgendwelche mega krassen Highlight-Momente waren oder Schicksalsschläge oder sowas, die man natürlich nie vergisst. Aber gerade so kleine Momente, die dann doch irgendwann mal, ja, die man einfach vergisst aufgrund unseres über 30-jährigen Alters. Fängt langsam an. Und dann auf dieser Videokassette, beziehungsweise der digitalisierten Version, die ich mir dann angeguckt habe, waren halt so viele kleine Momente, die einfach so, die mir total ans Herz ging, weil es halt erstmal so genau nochmal das Haus gezeigt hat und jedes einzelne Zimmer und was wir da so gemacht haben. Ich habe zum Beispiel gesehen, wie meine Mutter und meine Oma Mittagessen gemacht haben und immer wieder meinen Vater gerufen haben und sagen, komm, es gibt jetzt Essen und so. Und dann ist mein Opa mit seiner Videokamera halt in das Büro von meinem Vater gegangen und hat ihn dann dabei gefilmt, wie er auf dem alten, ich weiß nicht, ob das Windows 3.1 irgendein uralten Computer, irgendwann Anfang der 90er oder sowas, und wie er dann, wie heißt denn das Spiel? Arkanoid. Kennst du das? Mit diesem kleinen Stäbchen, wo du diese Blöcke wegschießen musst.
Ja, die Blöcke wegschießen musst, den Ball, ja.
Und er war süchtig danach. Du hast ihn nicht weggekriegt davon, wirklich. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber so eine Sachen sind halt auf dieser Videokassette drauf. Und da ist halt auch meine beiden Kinderzimmer drauf zu sehen. Und es war schon krass, weil ich dachte zum Beispiel immer, dass ich eigentlich relativ, ich will nicht sagen, modernes Kinderzimmer hatte, aber irgendwie dachte ich so, ja, das war bestimmt damals kein verkehrtes Kinderzimmer. Wenn ich mir das heute so angucke, war das eine ganz grässliche Tapete. Es war eine furchtbar hässliche Couch, die ich hatte. Es war eine Wand, da war gar nichts dran, außer so eine Lampe von Feivel der Mauswanderer. Dann hing
Feivel, Beste.
Beste auf jeden Fall. An der anderen Seite hing so ein vereinzeltes Autogramm von Lothar Matthäus rum.
Das weiß ich noch. Jeder brauchte irgendein Fußballer-Autogramm oder so. Wenn es ein Fake Fall. War, wenn es einfach
was gedruckt denn, war. Denn, überhaupt war da noch zu sehen, wie ich an der anderen
hatten alle
an anderen Wand. Alle. An der anderen Wand hatte ich so ein Regal und da stand damals noch so mein Kassettenrekorder drauf. Und ich glaube, da hatte ich schon einen CD-Player. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall lag da eine Ace of Base CD. Ist auch noch zu sehen auf dieser Videoaufnahme.
Also ich hatte auch eine Ace of Base CD.
Und dann der schlimme Wandschrank. Ich durfte ja damals, ich weiß nicht warum, Papa, wenn du es hörst, sag's mir endlich warum. Ich durfte nie Poster aufhängen. Ich durfte nie irgendwo was Aufkleber rankleben oder sowas. Jahrelang nicht. Und irgendwann meinte mein Vater dann so, ja komm, hier mach einen Turtles-Aufkleber an deinen Schrank. Ja, ich war allein zu Hause, hatte ganz viele Aufkleber gesammelt und habe den kompletten Schrank mit Aufklebern
zugestickert.
War natürlich, so ist man, ne? Genauso war es dann, als ich irgendwann Poster aufhängen durfte. Das war dann aber schon wieder ein anderes Haus, wo wir dann gewohnt haben. Habe ich auch, ja, Krischi, du hast einen Poster aufhängen von einem Biscuit. Und hab dann alle Poster, die ich hatte auf der ganzen Welt. Ich habe sie, glaube ich, sogar übereinander gehängt teilweise. Hauptsache, sie sind alle irgendwo dran. Ja. Und worauf wollte ich eigentlich hinaus? Genau, ich war stehen geblieben, meine Eltern hatten das Schlafzimmer dazwischen drin. Und es ist komisch, es ist so, diese Videokameraaufnahmen sind halt auch so ein Dokument ihrer Zeit, ne, was man damals so an Bettwäsche hatte und sowas.
Ey, irgendwie voll.
Gruselig. Überhaupt. Oder Vorhänge, also Gardinen und sowas.
Wenn du die Leute nochmal siehst, so, ne, irgendwie, was hatten wir da alle an, Alter?
Ja, vergleich mal die Kids von heute, siehst du auch, wenn du irgendwelche Schulfotos siehst, so Klassenfotos und sowas. Weißt du, ich habe ein Klassenfoto gefunden letzte Woche, da war ich, glaube ich, 13 oder 14. Guck dir die Kids an, wie die heute rumrennen. Die haben dann auch ihre Snipes, Supreme, was auch immer, Sachen an und Chucks und sowas. Und
ja, genau.
Mit Hochwasserhosen, Jeans, mit irgendwelchen komischen Agli-Turnschuhen, mit einem Polohemd, was viel zu klein war. Und so an so Sachen wie Haarstyling und sowas hat doch kein Mensch gedacht. Also
das Alter, ist wirklich auf meinen Kinderfotos. Damals, immer Kinderfotos, so, bis 10, 12 Jahre, ey, das ist keine Frisur, das ist ein explodiertes Vogelnest irgendwie, also, das ist, wie man aussah früher, wie du gerade sagst, heute, ne? Also ich meine, klar, das sehe ich hier sowieso noch in Hamburg, ist natürlich was anderes als es im Dorf, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es heute im Dorf aussieht, aber ich glaube nicht viel anders, wenn ich durch Eppendorf fahre oder so, du siehst irgendwelche Kids oder so, die mit ihren Eltern rumlaufen, dann haben die irgendwelche High-Fashion- T-Shirts an, wie du gerade sagst, irgendwie tragen ihre Sneaker irgendwie schon, irgendwelche Kindersneaker, die dann auch, das hatten wir auch gerade erst in einem anderen Podcast das Thema, weil mein Kumpel Nico, mit dem ich Multimediaks mache, der ist halt so ein krasser Schuh-Sneaker-Head so, und er meinte auch so, wie dumm das, er regt jedes Mal auf, wenn man heutzutage, wenn man Kinder sieht, die irgendwelche teuren Sneaker tragen, weil in 2 Jahren passen die dir eh nicht mehr. Warum kleidet man seine Kinder denn mit solchen teuren Sachen ein? Also es muss ja nicht der letzte Ramsch sein, weil dann sieht man so aus wie wir früher. Aber es ist totaler Quatsch, die Kinder so teuer einzukleiden, weil die wachsen halt so schnell raus, das lohnt sich ja überhaupt nicht. Ne? Also dann lieber wirklich wie früher schön irgendwie Esprit-Pulli, das war vielleicht auch das teuerste, und dann irgendwelche Latschen und ja, wie Buffalo. Du sagst. Der Buffalo war schon nicht mehr so ganz, da war ich zu jung für. Da war ich nicht cool genug für mit 12. Aber ja, wie du gerade sagst, halt so eine Hochwasserhose und ist halt alles so richtig ein bisschen ranzig.
Ja.
Und das spiegelt sich auch in den Wohnungen eben wieder, ja.
Also wenn ihr euch das Thema wünscht, Modeverbrechen aus den 90er Jahren, könnt ihr gerne dafür voten beim nächsten Mal. Mir fiel gerade irgendwie noch spontan ein, das ist jetzt schon wieder völlig am Thema vorbei. Aber wir waren mal auf der Klassenfahrt und ich habe meine Sachen zu Hause vergessen. Ich hatte zwar genug Unterhosen und Socken mit, aber ich hatte nur ein einziges Oberteil für eine ganze Woche in Kiel mit.
Ja, reicht ja.
Ja, das war unangenehm. Und ich hatte dann irgendwie so, meinte eine Freundin letztes Mal, ja, da hättest du doch was kaufen können. Ja, ich hatte 40 Mark mit und davon habe ich mir 2 Limp Bizkit CDs gekauft. Und damit hatte sich das Thema erledigt dann für die 7
Prioritäten,
Tage.
Ganz klar.
Ganz genau. Jedenfalls dieser Kosmos, in dem sich das Leben damals abspielt auf dem Dorf, ist eigentlich relativ interessant, wie ich finde. Das ist für mich einerseits ein Grund, mich gerne zu erinnern. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, das ist so der prägendste Moment, den ich hatte, nicht jetzt an das Leben im Haus, aber an das Leben in dieser Straße damals, war, wie hieß denn noch dieser, kannst du dich vielleicht noch dran erinnern, irgendwann muss Mitte, irgendwas zwischen 96 und 98 muss es gewesen sein, als man diesen einen Komet für 2 Wochen lang am Himmel sehen konnte, Hale-Bob oder so hieß der.
Ja, genau, ja, Hell-Bob oder sowas, ja.
Ja, oder Hell-Bob, irgendwie so, genau.
Ja,
so Hale-Bob genannt. Und das werde ich nicht vergessen, wie jeden Abend wirklich die komplette Straße, und die war jetzt auch nicht besonders klein, draußen auf der Straße stand und irgendwie mit Ferngläsern oder mit Kameras, mit Fotoapparaten, als ob man mit analogen Fotoapparaten irgendwie so Kometen am Himmel filmen kann, aber haben wir damals gemacht, und alle draußen standen und einfach so den Sonnenuntergang geguckt haben und dann irgendwie am Nachthimmel versucht haben, sich diesen Kometen anzugucken. Das werde ich nicht vergessen, waren alle Leute so begeistert und man fühlte sich dann irgendwie so wie in so einer Gemeinschaft zusammen, obwohl diese Leute, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich war jetzt schon sehr lange nicht mehr dort, meine Eltern wohnen immer noch dort, also nicht in dem Haus, aber in der Kleinstadt, und ich war schon sehr lange nicht mehr dort, aber ich weiß trotzdem, was die Leute da so alle machen, was aus denen geworden ist, da denkt man dann auch wieder so dran zurück, dass auch das damals einem egal war, ne? Das war irgendwie damals, wenn da einer von der Sonderschule kam, dann habe ich genauso mit dem gespielt, wie mit einem, der vom Gymnasium kam, über sowas hat man gar nicht nachgedacht, und das fand ich immer schön, zu der damaligen Zeit, dass man sich über so eine Sachen keine Gedanken gemacht hat. Aber andererseits ist auch immer, gerade wenn du in einem Dorf, du kennst es wahrscheinlich auch, wohnst, irgendwie immer, alle Leute sind am Schnacken, ne? Da weiß sofort, der ja, in der neuen Straße 50 wohnt, weiß sofort irgendwie die Schulnoten vom Zeugnis, die der kleine Paul oder kleine André aus der alten Straße Nummer 1 hat und sowas. Und das ist so das, was ich, warum ich doch so ein bisschen diese Anonymität oder diese geballte Ladung an Menschen in der Metropole oder in der Großstadt einfach deutlich lieber mag, weil man sich einfach irgendwie so geben kann, wie man will. Gerade wenn du irgendwie, stell mal vor, damals, gerade, du kennst es sicherlich hundertprozentig auch, gerade auf dem Dorf kommen so eine Sachen halt auch später an. Stell mal vor, in so einem Dorf da ist jemand als homosexuell, outet sich jemand oder sowas, das weiß am nächsten Tag die ganze Stadt und alle gucken ihn komisch an und sowas hast du halt in der Großstadt nicht. Und das ist leider irgendwie immer noch auf dem Dorf so. Also wenn ich da mal zu Hause bin oder wenn meine Eltern mir wieder irgendwelche Gerüchte, Küchengeschichten aus der Stadt erzählen, weiß ich nicht, da weiß ich irgendwie, dass das eigentlich nicht das Leben ist, was ich führen will. Geht jetzt auch wieder ein bisschen am Thema Wohnen vorbei, aber es ist letztendlich was damals dazu
gehört. Ja, aber ich wollte gerade sagen, das leitet sich ja von schon ab. Ich meine, da können wir nicht jetzt drauf verzichten, beziehungsweise das geht ja dann daher, solche Anekdoten. Nee, voll, also klar, das hat was genauso, sobald irgendwas passiert, so sofort das Lauffeuer, der Buschfunk funktioniert. Heute im Arbeitsleben heißt das Flurfunk. Es ist einfach so. Leute, gerade wenn du in so einem Dorf einfach nicht viel Action hast, ne, dann da passiert ja nichts im Endeffekt. Du hast so deine paar Feste im Jahr, irgendwelche Dorffeste und.
Oh, die waren aber groß.
Die waren auch umso alkoholreicher dann später, aber du hast ja ansonsten einfach nicht viel, was passiert, ne? Du hast keine große Action, du erlebst natürlich nicht so viel jetzt wie in der Stadt irgendwie, da ist nicht ständig irgendwie gefühlt jeden Tag 30 Ereignisse, die du dir theoretisch angucken kannst. Und dann musst du dir natürlich, das ist so ein bisschen, ist ja das, was später dann auch so Big Brother und so gemacht hat, ne? Also es ist ja so ein bisschen Voyeurismus, so was macht denn Familie X aus Straße so und so irgendwie, da habe ich was gehört und hier hast du das schon gehört. So ein bisschen stille Post, natürlich sind dabei, das kennt man ja auch heute auch noch, natürlich treten dabei auch viele Gerüchte auf, ne? Also nachher stimmt das überhaupt nicht, aber es erstmal verbreitet sich so. Aber ja, wie du gerade selber sagst, das geht mir ganz genauso. Ich finde das super unangenehm, wenn das, also ich bin sehr froh, auch in der Stadt zu leben, wo es eben nicht so ist. Hier ist quasi das Gegenteil. Hier hast du keinen, also im Grunde fast keinen Kontakt zu deinen Nachbarn. Wir haben hier 20 Parteien in unserem Wohnhaus und ich kenne, glaube ich, 2 Leute mit Namen, so, weil man sich auf dem Flur mal unterhalten hat, der Rest will von denen nichts wissen und ja, ist vielleicht auch besser so.
Ja, nee, du bist auf dem Dorf quasi mehr dazu gezwungen, dich mit Leuten anzufreunden oder zu arrangieren, mit denen du es eigentlich gar nicht willst, weil sie einfach nur da sind und du keine anderen Optionen hast und so, wenn du jetzt hier bist, oder das liegt natürlich auch in unserem Alter, einfach, dass wir nicht mehr 10 sind, aber hier kann ich mir irgendwie die Leute aussuchen, mit denen ich was machen will, und alle anderen bekomme ich einfach gar nicht mit.
Die Leute zwingen sich dir auch mehr auf, ne? Also das ist halt, ich meine, wir kriegen das noch sehr nah immer mit, wenn wir quasi zu meinen Eltern fahren, beziehungsweise, also meine Eltern sind getrennt, aber die wohnen.
Frage, wohnt jemand von deinen Eltern immer noch in diesem Dorf?
Das wollte ich gerade sagen. Also meine Mutter wohnt in der Stadt quasi neben dem Dorf, wo man einkauft und so. Und mein Vater, da müssen wir gleich noch dazu kommen, das ist quasi dann, ich sag ja gerade, meine Umzugshierarchie ist sehr lang. Mal gucken, ob wir dazu wirklich zu allem kommen. Sonst muss ich
da machen wir eine Patreon-Folge für. Nee.
Aber pro Stadt eine Folge. das müssen wir gleich mal bestellen. Ich darf mal kurz so unsere Stationen einfach mal durchgehen, ohne da jetzt zu jeder 50 Minuten zu verlieren. Ich glaube, sonst sitzen wir morgen früh noch hier. Aber also meine Mutter wohnt in dieser Stadt neben dem Dorf und mein Vater wohnt quasi nach meiner Jugend in dieser besagten Kindheitswohnung sind wir in ein Eigenheim gezogen. Und da wohnt mein Vater halt noch, im Eigengebau. Wir haben selber ein Haus gebaut eben. Und wie gesagt, meine Eltern haben sich halt getrennt irgendwann und meine Mutter wohnt halt jetzt woanders, mein Vater wohnt auch in dem Haus. So. Und aber es ist egal, es ist beides. Das eine ist halt wirklich auch Mini-Kleinstadt. So auch deine Größe, wie gesagt, vielleicht ein bisschen mehr, sagen wir mal, vielleicht 10.000 Leute wohnen da vielleicht. Und das andere, wo mein Vater das Haus hat, das ist auch so ein richtiges Kuhdorf. Da wohnen auch so vielleicht so, es ist im Grunde das Dorf ist eine Kurve. Eine Kurve zwischen 2 Feldwegen. Das ist das Dorf. Also es sind vielleicht, da gibt es zwar mittlerweile ein Neubaugebiet, da sind ein paar Leute dazugekommen, aber das ist auch maximal 500 Leute sein. Und und es ist egal, wo wir hinfahren, in eins von beiden Locations, egal was wir da machen, spazieren gehen, mein Vater hat so eine, mit Kumpels hat der so eine A Cappella-Band, weil der kommt so aus dem Sängerbereich, so Gesangsverein früher und sowas. Die touren halt mit einer A Cappella-Band da durch die Ortschaften und so. Wenn wir dann da mal zufällig da sind, die haben gerade einen Auftritt, dann kommen wir halt auch mit und so. Und wenn du halt dann da mit den Leuten konfrontiert wirst, oder beziehungsweise auch Leute, die dich von früher halt kennen, natürlich auch, ne? Also, wie gesagt, wir sind dann hingezogen, glaube ich, war ich 15. In dieses Haus, das heißt, also ich kenne die auch viel früher noch, also im Grunde, die kennen mich, seit ich klein bin, auch die ganzen Leute, und wenn die dann auch so kommen, so, ne, guck mal gucken, was aus dem Bub geworden ist.
Oh Gott, der ist jetzt tätowiert.
Genau, und ich bin ja auch gut tätowiert und irgendwie mit Steckern in Ohren und meine Freundin ja auch komplett tätowiert, Piercings im Gesicht, mehrere, und ey, klar, die gucken, also mittlerweile nicht mehr so krass wie früher vielleicht, aber trotzdem so, du wirst schon immer so schief angeguckt, also aber nicht auf eine böse Art, so, das stelle ich denen gar nicht. Das sind alles super nette Leute, die nehmen. Und nee, also ich meine wirklich, nicht, ich rede jetzt so die man kennt und die auch von früher einen kennen. Die sind zwar erstmal so immer so, Leute, ey, was aus deinen Kindern geworden ist, so, ne? Oder was aus deinem Kind geworden ist. Aber trotzdem nehmen die das komplett hin und die sind super nett und so, du wirst schon aufgenommen. Aber natürlich, wenn du allgemein da jetzt mal, sag ich mal, einfach spazieren gehst, ne, und gerade, das ist einfach auch der Kreis, wo meine Eltern wohnen, der ganze Kreis, das ist auch gar nicht so weit voneinander entfernt, diese beiden Orte. Der ganze Kreis ist sehr, sehr alt. Ganz allgemein gesprochen. Da wohnen sehr viele alte Menschen. Das ist so ein Kurgebiet, weißt du? Da gehen viele Leute hin, um Kur zu machen, um sich zu erholen, gerade im hohen Alter. Und egal, wo du halt herspazierst, und du triffst halt immer auf Generationen eher schon wirklich 60 plus. Und da wirst du halt angestarrt. Das ist unfassbar so, ne? Und das hast du natürlich in der Großstadt wie Berlin oder auch Hamburg, hast du das halt null. Also da wirst du vielleicht angestarrt, wenn du ohne Hose durch die Straße läufst. Das ist aber auch alles. Selbst das ist noch
irgendwie. Und selbst dann, wollte ich gerade sagen, das ist ja auch ein Tag, wo man ohne Hose in der U-Bahn sitzen kann. Also.
Genau, also das ist natürlich schon ein ganz harter Bruch. Und immer, wenn ich halt zurückgehe, so in meine alte Heimat in dem Bereich so. Es ist immer so ein Stück weit ein bisschen unangenehm, weil du merkst es schon, dass die Leute irgendwie voll nicht mit deinem, sag ich mal, weltoffenen Typ umgehen können.
Würdest du es, also ich habe ja so eine, vielleicht haben wir da unterschiedliche Definitionen von Heimat, beziehungsweise es gibt natürlich mehrere, für die meisten Leute ist es natürlich da, wo sie aufgewachsen sind. Für mich ist es eher das, wo ich mich in meinem Leben am wohlsten gefühlt habe. Also bei mir wäre jetzt tatsächlich meine Heimat, mein Ursprung wäre natürlich in Mecklenburg-Vorpommern, meine Heimat ist schon für mich mittlerweile Berlin geworden. Deswegen würde mich jetzt bei dir interessieren, ob du das wirklich noch als Heimat ansiehst oder ob Hamburg jetzt für dich deine Heimat ist.
Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen differenziert zu betrachten. Also Heimat, ich sage halt zum Beispiel auch, wenn ich, das ist auch so ein bisschen Jargon. Also wenn ich jetzt irgendwelchen Leuten sage, so, mich irgendwer fragt, kommt nächste Woche Samstag, kommst du mit trinken, und sage ich so, nee, ey, bis Wochenende bin ich in der Heimat. Also es ist eher so ein, ne, damit auch, das ist so ein globaler Begriff, so, das ist da, wo ich halt aufgewachsen bin. Das ist halt der Begriff Heimat. Allgemein gesprochen, auch um Leute zu verständigen, was ich mache. Also, wenn ich sage, ich fahre in meine Heimat, ist klar, was ich tue. Ja. Ich fahre ins Rheinland so. Aber was du jetzt ja eher meinst, ist ja dann auch wirklich der Verbundenheitsbegriff Heimat.
Home is where your heart is.
Home is where your Wi-Fi connects automatically. nee, mittlerweile natürlich. Also ich fühle mich zu Hamburg sehr, sehr verbunden, weil ich die Stadt auch sehr liebe und hier mittlerweile jetzt auch seit 7 Jahren fast bin. Hier mein mittlerweile komplett neuen Freundeskreis habe irgendwie. Also schon, ja. Also ich sag mal so, Hamburg ist mein Zuhause und das Rheinland und halt die, ich habe ja auch quasi mehrere Heimatorte, sag ich, weil ich so viel auch in diesem kleinen Kreis umgezogen bin. So, aber sag ich mal, dieses Rheinland ist so meine Heimat und das hier und Hamburg ist mein Zuhause. So würde ich es definieren.
Was wollte ich jetzt sagen? Du hast mich jetzt vollkommen aus dem Konzept gebracht. Das tut aber
mir sehr leid.
Wir wollen die Leute natürlich jetzt auch nicht länger auf die Folter spannen, nachdem du es jetzt schon mehrfach angekündigt hast. Bei mir war es tatsächlich so, dass wir in diesem Haus, was übrigens ganz strange war, in unserem riesigen Badezimmer, wir hatten damals wirklich ein riesiges Badezimmer, hatten wir ein, heißt es BD? Ja, ne?
Ja.
Ich weiß bis heute nicht, wie man das benutzt und was es war. Und mein Vater auch nicht. Mein Onkel, der macht so Sanitäranlagenzeug und sowas. Und der hatte uns damals das Bad gemacht und der hat ein BD da reingebaut. Ich glaube, es hat nie jemand benutzt bei uns. Ich glaube, es gab mehrere Gerüchte, was Leute damit machen sollten. Aber niemand in der Kleinstadt wusste, was man mit einem BD anzufangen hat. Ich weiß es, wie gesagt, auch bis heute nicht. Aber
weißt du es wirklich nicht? Oder ist das jetzt flapsig
es
gesagt?
Ist keine Floskel. Also ich habe eine Vorahnung, aber sag mir lieber, was man damit richtig macht. Und
möchtest,
falls es dann
möchtest, unangenehm... Möchtest du vielleicht erst deine Vermutung sagen? Das fände ich
nein,
viel witziger.
Nein.
Na gut, also, ein BD ist dafür da. Übrigens, meine Schwiegereltern haben auch eins. Ich habe es aber auch nie benutzt. Also, ich habe selber noch nie eins benutzt, egal wo. Aber ich habe letztens jetzt eigentlich eins gesehen, weil meine Schwiegereltern jetzt auch eins haben hier. Oder meine Schwiegereltern in Spee. Ein BD ist dafür da, um sich den Hintern zu waschen. Ganz flapsig salopp gesagt. Du setzt dich drauf und kannst deinen Hintern abspülen.
Dann ist meine Vermutung tatsächlich richtig gewesen.
Ja, es gab auch mal irgendeinen Film. Mir fällt gerade nicht ein, den habe ich 100 Mal gesehen, aber mir fällt nicht mehr ein, was er ist. Da gibt es auch so eine Szene, nämlich, da fragt jemand so, was ist das denn? Das ist ein BD. Das benutzt man, um sich den Hintern zu waschen. Also ich glaube, ja, wahrscheinlich war es der. Ich glaube nämlich wirklich, ich habe diese Info aus einem Film. weil das da genauso eine awkward Situation war und ich auch einfach nicht wusste, was das ist. Aber ja, ich weiß es jedenfalls. Ich habe es aber selber wirklich gesagt, wie gesagt, auch selber nie benutzt. Ich glaube, sind die nicht auch ganz, jetzt pass auf, pun intended, sind die nicht big in Japan? Ha! Ja, sind die nicht gerade im asischen Bereich auch sehr? Ja, okay, weil ich fliege ja dieses Jahr nach Japan, da werde ich wahrscheinlich sehr viele BDs sehen, aber ich werde mich nicht draufsetzen, kannst du vergessen.
Nee, das ist merkwürdig. Das war auch das Hauptproblem. Niemand wusste, soll man sich jetzt vorne rum raufsetzen, hinten rum raufsetzen, soll man sich überhaupt draufsetzen? Oder ist
muss
es
mein Gesicht
nur,
reinhalten?
Oder ist es einfach nur ein Waschbecken für kleine Menschen? Also
ein Kinderwaschbecken, oh, das wäre ein Kinderwaschbecken. Nee. Nein, also
so eine Badewanne für Schildkröten oder sowas, keine Ahnung.
Ja, ist es fürs Haustier? Wer weiß es?
Wer weiß es schon. Jedenfalls auf die Folter spannen war mein Stichwort. Also wir sind dann erst umgezogen wieder, als ich glaube irgendwann zwischen 10 und 12. Also falls du Umzugsgeschichten zwischen diesem Alter hast, also bis zum 10. Lebensjahr, feel free to entertain.
Nee, ich hab's ja quasi eben schon gedroppt mit dem Hauseinklinker. Genau, wir waren so, also es war halt so die Zeit dann auch um das kurz nochmal, ich kann es ja mal kurz wenigstens noch ausführen. Es war, also es muss so um die, ich glaube, ich war so um die 14, es muss so 14, 15, doch, sagen wir mal so 14, 15 im Kopfhund gewesen sein. Wir haben halt angefangen zu bauen und das Ding ist halt in dem Dorf, wo jetzt auch das Haus steht, quasi neben dem Haus direkt steht das Haus meiner Oma. So ein kleiner Bungalow, da hat meine Oma halt gewohnt, väterlicherseits. Ja. Und quasi, wo jetzt das Haus steht, da war früher eine riesengroße Scheune, weil die eben quasi am, so am Dorfende gewohnt hat und dann gab es wirklich dahinter nur hunderte Kilometer Acker gefühlt. Und die hat halt früher Ackerbau gemacht halt, meine Oma. Und die hatte halt dann Angestellte, die da halt, ne, also die hat halt dann so Obstbauermäßig. Und da gab es dann immer Erdbeeren und hast du nicht gesehen, Kartoffeln und ja. Und da war halt eine riesen Hütte, Scheune, Geräte, Schuppen, nenn es wie du willst, es war riesig, das Teil. Und da, das haben sie halt abgerissen, weil es eh baufällig war und da steht jetzt quasi das Haus. Also sie haben angefangen, das Haus zu bauen, so als ich so 12 war ungefähr. Waren dann auch zwei irgendwie krasse Jahre, auch gerade für das Alter, in dem ich war, weil ich war wirklich im Grunde fast die ganze Woche immer alleine. Also ich kam von der Schule und war niemand da bis spät abends, weil meine Eltern halt dann wirklich fast 2 Jahre immer jeden Tag an dieser Baustelle waren. Also klar, wir waren auch noch arbeiten irgendwie, meine Mutter war in der Zeit Hausfrau. Und die hat halt dann so ein bisschen mit da eben, die haben halt alles koordiniert da eben, ne? Also die ganzen Bauschaften, die da eben angingen. Und ja, es war auch irgendwie eine krasse Zeit. Also so früh dann auch sehr, sehr viel alleine irgendwie. Also jetzt nicht alleine, ich habe dann irgendwie natürlich Freunde getroffen und so. Oder ich war auch dann mal eben natürlich irgendwie bei Freunden übernachtet, mal wenn es mal irgendwie ein Tag, wenn die immer da geblieben sind, weil irgendwie was Wichtiges anstand, irgendwie eine Entscheidung.
Oder das war früher ein großes Ding generell, ne? Wenn man immer gesagt hat, hier kann bla 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 bei uns heute Nacht schlafen und sowas.
Das ist vielleicht sogar mal ein eigenes Podcast-Thema.
Ja.
So ich weiß nicht, ich glaube, wenn wir da jetzt anfangen, dann.
Ja, das ist so recht. Das Thema Kindheit muss da
generell nochmal separat behandelt werden. Aber das ist auch ein gutes Thema, ja. Aber so war es halt irgendwie, wenn die dann mal da geblieben sind, weil irgendwie was angeliefert wurde und die mussten da bleiben oder keine Ahnung, dann habe ich halt mal bei Freunden geschlafen oder so. Aber es waren jetzt ungefähr so zweieinhalb Jahre, wo dieses Haus gebaut wurde und dann sind wir halt dann, wie gesagt, mit 14, 15 irgendwie so um den Dreh, sind wir da hingezogen. Und das war natürlich auch nochmal, also von der Örtlichkeit natürlich jetzt nicht groß anders, wie gesagt, es war beides Dorf, aber natürlich von den Wohneigenschaften und das war vielleicht auch das Alter dann, wo ich es zum ersten Mal so ein bisschen gecheckt habe, weißt du, wie ich meine? Das war dann wirklich so, wow, okay, du hattest vorher so ein Zimmer, da war ein Schrank und da war ein Schreibtisch und da war ein Bett und ein Beistelltisch und das war's. Und der Rest war halt Wände mit Shit dran irgendwie. Und es war halt alles klein und gemütlich und okay. In dem Haus dann, das Haus ist vierstöckig, wobei das vierte ist quasi so ein Dach, wie nennt man das? So ein
Dachgeschoss?
Nee. Ja, also es ist quasi wie so ein Häubchen. Giebel, oder wie nennt man das denn? Da gibt's schon irgendein Wort für.
Also es ist Handwerker der Welt, nennt sich Giebel.
Es ist quasi, ja, ein Giebel ist doch was anderes. Es ist quasi, also es ist quasi nochmal so eine Etage es gibt quasi Keller, Erdgeschoss, Erstgeschoss
und dann.
Ja, und dann obendrauf quasi wie so ein ausgebautes, es ist ein Raum. Es ist quasi ein Raum, du gehst eine Wendeltreppe hoch, auch nicht gesichert, die geht nach, also du kannst außen rausfallen, ohne Geländer. super safe. Bin ich nicht rausgefallen, zur Anmerkung. Gehst du hoch und dann ist es quasi ein Raum. Du hast nochmal einen Raum, du hast auf beiden Seiten quasi Fenster und so einen kleinen Balkon vorne raus. Das ist wie so eine Dachlodger irgendwie, so ein Loggia, ja. Weißt du? Genau. Und ja, halt wie super groß und ja, dann hieß es so, ja, wo kommt der Bub denn hin? So, und da war halt erst Diskussion, wo mein Zimmer sein soll. Und dann hieß es erst so, ich soll in dieses Dachgeschoss rein. Ich so, kannst du voll knicken. Also nicht, dass es hätte von dem Platz her sogar gereicht irgendwie, aber ich sagte so, no way, so, hier gibt's keine Tür und so. Und ich dachte so, vergiss es. Und dann war halt Diskussion.
Junge Mann ist in seiner Pubertät, er braucht eine Tür.
Ja, absolut, hallo. Ich hatte einen PC und keine Tür. Das sind zwei.
Ich dachte gerade, du sagst, hatte einen Penis.
Was? Ja, ich hatte einen Penis und keine Tür, das war echt ein Problem. Ich hatte einen PC und keine Tür, das war auch ein Problem. Und wir haben darum diskutiert, so wo mein Zimmer sein soll. Und im Endeffekt haben wir uns darauf geeinigt, dass ich jetzt, das ist halt sehr klischee-mäßig, aber es stimmt halt auch. Ich bin in den Keller gekommen. Ich war halt ein Kellerkind. Und hab dann da tatsächlich irgendwie ja, ich weiß nicht mehr auf den Punkt genau, aber lass den mal locker so, so, das war schon eine kleine Wohnung, so ein 35 Quadratmeter Raum bekommen, quasi komplett für mich. Das war total krass. Meine Eltern sagten dann so, ja komm, der Kompromiss ist, da unten war auch dann irgendwie so ein Küchenzeilenanschluss, so falls du irgendwie doch dann länger hier wohnen solltest. Wer weiß ja nicht, wann du ausziehst, aber wenn du jetzt dann irgendwie dann auch mit 18 noch hier bist irgendwie oder mit 19 oder auch mit 20 vielleicht, dann kannst du so theoretisch sogar eine Küchenzeile unten reinbasteln so, und hast dann quasi so eine, bist quasi abgetrennten Bereich und hast theoretisch was für dich. Und war dann irgendwie, war der Kompromiss so, und irgendwie wusste eh gerade nicht so genau jemand, was sonst aus dem Raum werden soll, so werden sollte, weil der eh eigentlich viel zu groß war für so einen Kellerraum. Also es ist halt, der war halt komplett ausgebaut, ne? Also Fliesen und alles, ein ganz normaler Raum, war jetzt kein Kellerloch so, ne, in dem Sinne. Und ja, natürlich, also quasi meine Möbel, ich habe dann ein paar Sachen neu bekommen, ich habe dann so eine typische, wie man es früher hatte, so eine Schrankwand bekommen, ne? Und meinen Schreibtisch mitgenommen und meine Kleiderschränke und so. Und ja, und irgendwie war das dann so, okay, so 40% des Raumes sind jetzt belegt, was machen wir im Rest? Also es war eigentlich viel zu groß wie so in Anführungszeichen Kinderzimmer, aber ja, wie gesagt, da ist mir so, glaube ich, zum ersten Mal dann so bewusst aufgefallen, so okay, so es gibt Unterschiede in Sachen Wohneigenschaften.
Ja, das ist tatsächlich, bei uns war das, wir sind damals, da war ich, ja, ich weiß nicht genau, wann wir umgezogen sind, aber auf jeden Fall war es quasi, hat es die komplette Zeit als Teenie und als, sag ich mal, als Volljähriger, wo ich noch zu Hause gewohnt hat, umfasst. Da sind wir dann auch in ein anderes Haus gezogen, wo unten auch ein Geschäft drinne war. Aber alles, was da drüber war oder beziehungsweise dahinter war, hat dann uns gehört. Gut, uns hat das ganze Haus gehört, aber das war dann der Wohnbereich. Mhm. Und das war bei mir tatsächlich nicht so eine große Umstellung. Also es war jetzt irgendwie nicht das Zimmer größer oder kleiner. Es war jetzt nur noch so, dass ich dann nicht mehr zwei Zimmer hatte, sondern eins. Aber das war schon so, dass das so irgendwie gewisse Vorzüge mit sich brachte, zum Beispiel, dass ich tatsächlich endlich Kabelfernsehen hatte. Das war dann bei mir die Entdeckung von Viva, was dann sehr viel Zeit eingenommen hat, wenn man das dann entdeckt, und MTV und sowas. Gut, MTV hatte ich damals ja schon bei meinen Eltern auf dem Fernseher gesehen, aber dann so auch mal einfach so irgendwie gefühlt bist du damals als Kind bei deinen ersten Erinnerungen, da waren einfach diese Sachen in deinem Zimmer schon da. Das war, glaube ich, nicht so, dass man da mit 4, 5 Jahren mit seinen Eltern ins Möbelhaus gegangen ist und gesagt, du entscheiden durftest, Mama, ich will das haben, Papa, ich will das haben. Das war einfach gefühlt da.
Das wurde dir ausgestattet, ja.
Ja, und die Sachen waren gefühlt auch schon seit 100 Jahren in diesem Zimmer. Aber jetzt war es so, dass du quasi so neue Möbel gekriegt hast, ein neues Bett gekriegt hast, neue Couch und sämtliche Vorzüge, die so was Neues mit sich bringt, alles sah frisch aus. Endlich mal Farbe an den Wänden, nicht mehr diese hässliche Tapete, und das war so das, woran ich mich erinnere, dass das einfach so damals wirklich für mich so dachte, so wow, cool, dann war es ja doch gut, dass wir umgezogen sind, so. Und was hatten wir da? Wir hatten auch so ein Dachgiebel, nenne ich es mal, das ist ja kein Giebel, aber wir nennen es einfach mal so, das hatten wir. Aber insgesamt war auf jeden Fall, obwohl das Haus größer war, war die Wohnfläche halt durch diese Geschäftszeile unten deutlich kleiner. Aber ich habe mich eigentlich immer wohl gefühlt da. Aber es war jetzt so, ich kann mich auch...
Aber war das euer Geschäft? Oder habt ihr da was?
Also damals, als wir noch in diesem anderen Haus gewohnt haben, hatte meine Mutter von einem großen Versandhaus einen Laden. Und der war dort in diesem Haus. Weil das Haus gehört meiner Oma sozusagen. Mhm. Und wir haben dann quasi wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, was da geschäftsmäßig damals abgegangen ist, vielleicht Eigenbedarf angemeldet oder sowas, keine Ahnung, oder meine Oma hat das angemeldet. Und dann sind wir quasi in dieses Haus, wo vorher das Geschäft war, eingezogen. Aber gleichzeitig hat meine Mutter auch das Geschäft dann aufgegeben, sozusagen. Also wir haben dann nicht, sie hat nicht da gearbeitet, wo wir gewohnt haben, dann sozusagen.
Verstehe.
Da war dann unten, was war denn da unten alles so mäßige drin? Ich weiß gar nicht mehr, es war mal eine große Versicherung war da mal drin. Und ich weiß gar nicht mehr so genau, was da alles drin war. Vielleicht auch gar nichts mehr. Auf jeden Fall, mittlerweile ist auf jeden Fall nichts mehr drin, weil das auch sehr stressig ist, wenn du denn selber quasi als Vermieter oder so tätig sein musst und da irgendwie gewisse Sachen erledigen musst. Da hatten meine Eltern, glaube ich, nie so Bock, und deswegen steht's unten
auch leer,
glaube ich.
Voll, aber genau deswegen habe ich gefragt, ob das quasi dann so vermietet wurde, weil das ist ja auch, das bringt ja auch auf so, ja, eben Stress mit sich und Aufgaben, und du musst ja auch kümmern und so, ja.
Eben, gerade wenn du denn selber berufstätig bist, ist das immer schwierig, dann mit so Gewerbe und so Quatsch alles. Ja, und da hatten wir auch einen großen Hof. Das weiß ich noch. Oh Gott, das klingt so, als wäre das 100 Jahre her. Das ist ja gerade mal 12 Jahre her oder so.
Ja, aber ich kenne das selber. Ich meine, es passiert auch so viel bei einem im Leben. Ich merke das auch mal wieder, dass ich solche solche Key-Points des Lebens teilweise voll verdrängt habe, weil einfach so viel anderes schon wieder ins Hirn gewachsen ist. Umso besser, wie du vorhin schon gesagt hast, auch mit diesem, wenn du so ein Fotoalbum oder halt einen Film oder irgendwas findest, dass das, du brauchst immer, ich finde, du brauchst immer so ein, das war jetzt für mich auch tatsächlich diese Vorbereitung auf den Podcast hier, du, wenn du so, wenn du wieder Sachen aufarbeitest und sich an Sachen wieder bewusst erinnerst oder auch so, so Bilder dir anguckst oder so Triggerpoints, du brauchst so Triggerpoints, die jetzt wieder alles ein bisschen so zurückrufen. Genau.
Ja. Und hier ist es so, dass es einfach vielleicht noch zu dicht ist. Gut, ich wohne jetzt, wie gesagt, seit 12, 13 Jahren nicht mehr zu Hause und trotzdem kommt mir das noch so normal vor, weil es wahrscheinlich auch einfach daran liegt, dass meine Eltern eben noch genau in diesem Haus wohnen und dadurch ist es für mich irgendwie präsent in dem Sinn, auch wenn ich nicht sehr häufig zu Besuch bin dort, sondern meine Eltern eher herkommen, aber für mich ist es noch präsent, das ist ein aktuelles Thema, weil meine Eltern da immer noch drin wohnen, deswegen ist es für mich irgendwie nicht kein Vergangenheitsthema in dem Sinne.
Ja, verstehe.
Ja, also es wird dann eher relevanter nachher, wenn wir gleich mit mir gemeinsam ins Studentenwohnheim umziehen.
Ich wollte gerade, du hast ja im Grunde, um das auch mal nochmal einen Schritt weiter zu gehen, du hast gerade sehr gut schon nämlich gesagt, du hast quasi den nächsten Schritt quasi schon selber gedroppt. Alleine wohnen.
Ja.
Ab wann hast du alleine gewohnt zum ersten Mal?
Also ich habe mein Abi gemacht 2006, habe dann noch ein Jahr zu Hause gewohnt für den Zivildienst und bin dann, das muss dann wahrscheinlich mit 19 gewesen sein, bin dann zum Studieren weggegangen in eine andere Stadt.
Ah, okay.
Und hab da dann, was heißt alleine gewohnt, ist natürlich auch wieder
anders. Ja, also
ich war für mich selbst verantwortlich, ich drücke es so aus. War
ja, halt so meine ich es, genau. Also selbstverantwortlich, mir ist ja egal, ob WG oder Studium, genau, ja.
Genau, ja, das müsste dann mit 19 gewesen sein. Hätte man nicht machen sollen, schon mal, um das schon mal vorwegzunehmen, das Ergebnis. Also hätte man nicht machen sollen, mich alleine lassen sollen. Aber dazu gleich mehr. Hast du, also wie lange habt ihr denn dort gewohnt? Weil es klingt jetzt eigentlich erstmal so, ich stell's mir jetzt bei dir so vor, weil ich es auch nicht besser weiß, dass dieses Haus, das habt ihr ja jetzt nicht gebaut, um gleich wieder umzuziehen. Ich gehe davon aus, deine Leidenschaft für Umzüge ist dann auch erst in dem Alter gekommen, wo du zu Hause ausgezogen bist, oder?
Jetzt warst du ganz, ja, genau. Das Problem war im Grunde, wir haben dann da gewohnt, also ich habe da gewohnt, lass mich kurz nicht lügen, ich glaube 2 Jahre. Nämlich nur, und ich glaube so 16, also es muss so 17 dann gewesen sein, gerade auf die 18 zu. Wie ich schon einer gesagt habe, meine Eltern sind halt getrennt und das ist dann auch da genau passiert. Also meine Eltern haben sich dann, wir haben wieder gewohnt haben, getrennt. Und meine Mutter ist halt ausgezogen aus dem Haus und hat mich halt mitgenommen.
Ja.
Und
dein Bruder auch?
Nee, den habe ich ja auch erwähnt. Mein Bruder, der ist aus der Timeline quasi raus.
Weil er schon so alt war, ne?
Genau, der ist 10 Jahre älter als ich. Ich bin 32, er ist jetzt 42 und der ist sogar schon quasi von zu Hause ausgezogen aus meiner Kindheitswohnung. Also der ist so, ich habe den quasi nur so live noch so richtig miterlebt, so mit vollem Bewusstsein die letzten 2 Jahre oder so. Dann, der war dann halt schon, als ich dann so 7, 8 wurde, mit 18 ist er direkt ausgezogen irgendwie, genau, mit seiner Freundin zusammengezogen. Wir haben da zu dritt gewohnt, also meine Eltern und ich nur, und meine Eltern haben sich dann getrennt, ich bin mit meiner Mutter ausgezogen, wir sind dann auch wieder so quasi in einen Ort weiter, in eine Kleinstadt, nicht die vom Anfang, sondern in eine andere, das ist auch so ein Kurort, das war auch mein Geburtsort quasi, Da sind wir dann hingezogen, mein Vater ist dann quasi in dem Haus geblieben. Und sind dann wieder in eine Wohnung rein, nahe an so einer Altstadt, und hatte dann wieder mein eigenes Zimmer quasi, war natürlich ein großer Rückschritt leider von meinem Westflügel im Haus hin
wieder. Ja, musstest du dir wenigstens keine Gedanken mehr machen, wie du dieses Apartment füllst.
Ey, das war wirklich ein Stress, das war Sozialstress, nein. Aber ja, hat natürlich dann wieder ein Downgrade so zu einem normalen Kinderzimmer, sage ich mal. Aber ich war halt schon 16, 17 so, also jetzt war 17 dann schon. Wo ich mir dann auch natürlich wieder so, viele Sachen mussten auch da bleiben. Ich habe versucht, das meiste mitzunehmen natürlich irgendwie, aber ja, war dann natürlich auch dementsprechend vollgestopft, war dann mein kleines Zimmerchen in dieser neuen Wohnung dann wieder. Mit sämtlichem Rümpel aus dem Zimmer vom Haus. Und da habe ich dann 2 Jahre eben dann mit meiner Mutter gewohnt. Und dann habe ich im Grunde, das ist eigentlich so der Boss-Move. Das ist so das, was so gut man sich mit seinen Eltern versteht. Ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern immer gehabt. Aber trotzdem ist es so der, das ist so der Move, den man als Jugendlicher macht. Meine Mutter ist dann ausgezogen.
Okay.
Ich habe es früher natürlich immer so hingestellt. Ja, ich habe meine Mutter rausgeschmissen, so klar.
Ja, natürlich.
Nein, meine Mutter hatte dann einen neuen Lebensgefährten. Und die hat gesagt, hey, pass auf, ist doch scheiße hier, so irgendwie, du bist jetzt 18 jetzt irgendwie, und das ist doch hier irgendwie alles nicht mehr geil. Und die ist dann mit
ihrem genau so war der Dialog, genau.
Ja, ungefähr so war meine Mutter ist sehr locker. Okay. So ungefähr war das wirklich. Und meinte so, ey, lass doch mal irgendwie gucken. Und dann, es ist einfach so gekommen, das war recht pur, so, das hat sich einfach so ergeben. Meine Mutter ist dann mit ihrem Lebensgefährten zusammengezogen und hat mir quasi Wohnung überlassen. Und da ich damals dann quasi gerade meine Ausbildung erst angefangen hatte und nicht so viel Geld hatte, haben wir gesagt, ey, pass auf, ich mache eine WG draus quasi. Mhm. Was übrigens sehr ungewöhnlich ist für so eine Kleinstadt. Das kennt da kein Mensch. Also
nee, das stimmt, ja.
Unserem Vermieter damals zu erklären, was eine WG ist, war sehr anstrengend. Hab mich dann quasi mit meinem besten Kumpel, der auch ausziehen wollte oder irgendwie auf einem Bein stehen. Und im Grunde war das fast schon so eine Schnapsidee. Und das meine ich wortwörtlich. Wir haben halt gesoffen, jetzt lassen wir zusammenziehen. So. Und dann hat er jetzt quasi auch gerade Ausbildung angefangen. Wir so, okay, zusammen schaffen wir das. Und dann haben wir mit der Vermieterin geredet. Meine Mutter hat auch nochmal ein gutes Wort eingelegt, weil die kannte die gut. Und dann durften wir quasi aus dieser Wohnung eine WG machen. Und das war auch sonst nicht kein Problem, weil jeder hatte dann quasi sein Zimmer plus dann Wohnzimmer und eine Küche. Ja. Und das war auch irgendwie ganz cool. Jetzt erstmal so, das war der Schritt so, oder das war ja gerade das Topic, das war so der Schritt, das zum ersten Mal wirklich ohne Eltern auf eigenen Beinen, nicht alleine, aber komplett frei, ohne Eltern im Haus, das war so mein Schritt dann quasi auf die ersten eigenen Beine.
Es ist schon eine arge Umgewöhnung, ne, wenn man so zurückdenkt, dass man zum Beispiel selber so banale Sachen wie Klopapier ist alle, Mama, wo ist das Neue und du musst es dann selber kaufen. Sind da ganz banalen Sachen wie Einkaufen, irgendwelche Rechnungen, die nach Hause kommen.
Wäsche waschen,
ja, ganz großes Thema. Gut, das habe ich im Studentenwohnheim halt noch, weil mangels Alternativen am Wochenende mal noch zu Hause waschen lassen von Mama. Aber im Prinzip so eine Sachen, die jetzt heutzutage komplett normal sind. Aber wenn du das erste Mal auf eigenen Füßen stehst, ist das schon eine Umgewöhnung. Ne? Da muss man schon seinen Lebensplan so ein bisschen anpassen und umstellen.
Ey, komplett. Also am Anfang war es natürlich erstmal so, ich meine, das kennst du wahrscheinlich selber, es war erstmal so, ey, geil.
Ja, der erste Tag ist immer, der erste Tag, wenn du alleine auf den einen Füßen stehst, ist immer noch der beste. So Füße hoch, Zigarette an und oh, geil, das ist jetzt meins hier, ne?
Ja, erstmal Shisha anschmeißen und erstmal abhängen und denken, geil, ich kann tun, was ich will. Und dann so, naja, aber was mache ich denn groß anders als vorher? Ja. Ich habe nur mehr Aufgaben als vorher zu erledigen, weil sonst kann
ich glaube, die tun. Leute sind am ersten Tag auch immer noch so motiviert, die denken so, oh, jetzt bestelle ich mir auch was zu essen. Also ich kann mir das so bildlich genau vorstellen, wie bei jedem immer der erste Tag so aussieht. Also ein paar Sachen, na gut, natürlich, wenn du noch renovieren musst und sowas, ist natürlich noch eine andere Geschichte. Aber nehmen wir mal an, du ziehst in eine fast fertige Wohnung ein und so weiter und bist den ersten Tag allein und denkst so, jetzt genieße ich das Leben in vollen Zügen und so. Aber dann kommt halt irgendwann, also das klingt jetzt völlig überdramatisiert, aber kommt halt der Alltag dazu.
Ja, ist so voll gewesen. Also ich sag mal so, dafür dass es eine WG war und ich war dann gerade so 18, 19, ich war damals ein völlig anderer Mensch. Und auch mein Kumpel war halt echt sehr, ich hab's heute zudem echt in dem Grunde keinen Kontakt mehr. Wir haben uns halt auch so ein bisschen, das ist nämlich so der nächste Gap, der dann gleich kommt, nur schon mal als Foreshadowing. Ich habe mich mit ihm durch die WG-Zeit leider sehr zerstritten, weil das ist nämlich der negative Aspekt, wenn du plötzlich zusammen wohnst. Das kann sehr schnell, das Blatt sich wenden, wenn du merkst, wie jemand 24 Stunden am Stück ist und nicht nur, wir treffen uns auf ein Bier am Wochenende. Aber ja, wir waren beide sehr chaotische Metalheads. Zur damaligen Zeit hatte ich noch so lange Haare, immer Bundeswehr-Klamotten und Bandshirt und jeden Tag unter der Woche irgendwie abends Bierchen und wir haben schon sehr
Wir haben
diese WG sehr zerlebt, möchte ich mal sagen. Ja, das war so von irgendwelchen WG-Partys und man muss dazu sagen, diese Gegend, die wir gewohnt haben, wie gesagt, nahe einer Altstadt, in einer Kurkleinstadt, so. Es waren drei Parteien bei uns im Haus, die anderen beiden waren so Leute über 70, alle Nachbarn drumherum, krasse Spießer und so. Und wir haben dann da irgendwie, da gab es dann irgendwie zu Ostern, gab es zum Beispiel immer so Radrennen bei uns vor der Tür. Das war dann, ging einmal durch die Stadt quasi und bei uns war das Ziel. Und dann haben wir.
Achso, ich dachte gerade, die sind bei euch diese eine Kurve hoch und runter gefahren.
Nee, das war das Dorf. Es war jetzt.
Ja, ich weiß,
wir sind jetzt schon wieder so eine Stadt weiter quasi. Aber bei uns war direkt quasi Zielgerade. Und dann haben wir Boxentürme auf dem Balkon gebaut, haben irgendwie 40 Leute eingeladen und haben gesagt, wir machen einfach Radrennenparty. Und dann waren wir, das Problem war, die wollten immer so Durchsagen machen mit so Boxen, so wer gerade Erster ist und sowas, also ein Kommentator eben. Aber das Problem ist, die Leute konnten nichts hören, weil wir so laut waren. Ja, also solche Aktionen haben wir da irgendwie geschmissen. Und das, wir haben dann auch relativ schnell leider, muss man sagen, auch relativ viele Beschwerden bekommen von Nachbarn und vor allem eben auch den anderen Parteien natürlich, weil wir da wirklich sehr, sehr, sehr laut waren und sehr versoffen. Also wir waren im Grunde die Nachbarn, die ich heute hasse. Und ja, deswegen war das schon relativ klar damals, weil wir das natürlich in dem Alter und in der Situation nach dem Motto Sau rauslassen, die gucken auf die Finger, nicht gesehen haben, aber es war eigentlich von Anfang an zum schnellen Scheitern verurteilt, diese WG.
Ja, so, komischerweise deckungsgleich, wie das irgendwie denn bei mir tatsächlich mit dem Studentenwohnheim auch so war.
Hau raus.
Ja, also ich bin dann, wie gesagt, nach dem Zivildienst dann studieren gegangen, Wirtschaftsinformatik, wer sich dafür interessiert. Ich habe es nicht getan, habe es trotzdem studiert, auch nicht besonders lange, aber das ist gleich das Ende dieser Wohnheimsgeschichte. Also es war wirklich so, genau wie wir es eben beschrieben haben, so Euphorie, cool. Ich hatte halt auch noch das, jetzt nenne ich es noch Glück, gleich werde ich es Pech nennen, mit einem Kumpel aus meinem Heimatort, also mit dem wir auch am Wochenende immer was unternommen haben, der zu meinem Freundeskreis gehörte. Mit dem, dass er konnte es glücklicherweise so organisieren, dass mein Platz im Studentenwohnheim in seinem, in quasi, wie nennt man das denn, in seinem, also in dem, wie nennt man denn dem, was? Seiner Wohnung ist es ja nicht quasi in diesem, wie nennt man das, also du hast quasi drei Leute,
Zimmer,
im Studentenzimmer, genau, quasi genau. In seinem Abteil, nenn ich es mal, gewohnt habe, einziehen konnte und das war erstmal zunächst cool, weil du dachtest, wow, cool, dann kann er dir alles erklären, wie das hier an der Uni abläuft und wie es im Studentenwohnheim abläuft, bist du nicht so alleine und der hat ja auch dann viele Leute gekannt, weil das so ein sehr, 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 sehr extrovertierter Typ war, was auch am Anfang eigentlich ganz gut war, was auch später dann negativ sich gewandelt hat in meiner Empfindung und das war erstmal total super, so hast du erstmal, klar, das war so ist ein fertiges Zimmer gewesen, also du konntest da jetzt nicht irgendwie Mobiliar oder sowas einrichten, also es war ein Schreibtisch drin, es war ein Bett drin, es war ein Fernsehtisch drin und es war eine große Schrankzeile drin, die auch bei jedem gleich aussah und die haben auch darauf bestanden, dass man das nicht rausräumt und gegen eigene Möbel oder sowas eintauscht. Du hast halt deinen Computer aufgebaut, Fernseher aufgebaut, es war damals dort, wo ich studiert habe, die schnellste Internetleitung Deutschlands, was sehr viele Vorzüge mit sich brachte, weil es quasi so ein Pilotprojekt war, wo die halt schon, keine Ahnung, wann war das, 2007 oder so, wo das Internet so schnell war wie heute, nicht mal heute, also ich habe heute noch nicht so schnelles Internet wie damals in dem Studentenwohnheim, nicht mal im Ansatz. Also da hast du halt irgendwie ein Gigabyte in 2 Sekunden gezogen oder sowas.
Ja, ja, Unileitungen sind der Chef.
Ja, das war wirklich der Chef so und dann ja, Zimmer, es war auch komplett weiß, also es war jetzt auch nicht besonders wohnlich drin, halt wie gesagt, das Inventar war schon drin und ja, am Anfang war das echt ganz cool, so auch die erste Woche so mit den Einführungsveranstaltungen und sowas, es war alles sehr locker, gab's überall Bier die ganze Zeit und dann dachte ich so, ja, das könnte ihm gefallen, das Leben, aber es ist dann halt relativ schnell so gewesen, dass sich der Spieß einfach komplett umgedreht hat. Das lag zum einen daran, dass ich damals, in meiner, das ist ja dann auch noch ein gesondertes Thema irgendwann hier, sehr, 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 sehr lange, ich glaube, es war, das klingt schon fast unangenehm, 4 Jahre lang in ein Mädchen verliebt war, die gleichzeitig meine beste Freundin war damals, unglücklich verliebt.
Ah, Gott,
und
das kenne ich.
Ich glaube, ich hatte es dir vielleicht schon mal erzählt. So ja, und das ist wirklich schwierig.
Das ist wirklich,
die Situation ist
sehr, sehr hart.
Ja, 2 Monate bevor ich dort eingezogen bin, kam sie dann mit meinem Mitbewohner zusammen. Und hat dann quasi fast das komplette Jahr, in dem ich dort gewohnt habe, mit bei uns noch zusätzlich drin gewohnt. Und das war auch nicht so, dass da dann irgendwie besonders Rücksicht drauf genommen wurde auf meine Gefühle oder sowas. Klar, die waren zu dem Zeitpunkt eigentlich auch schon nicht mehr da, aber es war halt trotzdem 4 Jahre vorher so. Und ja, die rannte dann quasi den ganzen Tag in Unterwäsche durch die Wohnung. Und das war irgendwie schamlos auch, muss man sagen. Sehr unangenehm, muss ich sagen. Also vor allem, ja, weiß ich nicht, es war irgendwie ganz strange irgendwie. Sowas kann ich mir heute schon gar nicht mehr vorstellen, so eine Wohnsituation. Und die war quasi mit inoffiziell in der Wohnung. Die war jetzt nicht jeden Tag da, aber schon wirklich 3-4 Tage in der Woche. Und dazwischen hatten wir noch einen, der war dann komplett anders als wir, also als ich und mein Kumpel. Das war so ein, ja, ich mag eigentlich nicht so diese stereotypischen Klischees bedienen und sowas, aber man würde ihn jetzt allgemein, wenn man jetzt nicht eloquent sprechen würde, als Nerd und Streber bezeichnen. Drücken wir es einfach mal so aus. Es war jemand, der jeden Tag zur Vorlesung gegangen ist, der immer seine Übungen gemacht hat, der spätestens um 9 Uhr im Bett war und um 5 Uhr aufgestanden ist und sowas alles, der nur Obst und Gemüse gegessen hat, brauche ich nicht weiter ausführen. Und der halt auch kein, sag ich mal, der sehr introvertiert war und der keinen Umgang hatte mit anderen Mitstudenten und sowas. Und der ist dann aber später irgendwann rausgegangen. Ich weiß gar nicht mehr warum. Kam vor Wochenende wieder und dann meinte mein Kumpel dann, ja, er ist weg. Und dann dachte ich so, okay, aber da ist doch Licht an. Ja, jetzt ist ein Marokkaner eingezogen. Und so, also es war so eine komplette
super okay, weird.
So, genau, du fährst Freitag weg, auf einmal Montag ist dein Mitbewohner weg und ist ein neuer da. So ist es halt. Deswegen darf man, glaube ich, auch sein eigenes Mobiliar da nicht mitbringen, weil das einfach die Fluktuation so groß ist.
Ja, klar.
Und dann haben wir halt auch so am Anfang, hast du halt auch wirklich viele neue Leute kennengelernt, weil eben mein Kumpel so extrovertiert war. Da ist immer was los gewesen. Im Nachhinein habe ich für mich eher festgestellt, dass sein Problem ist, dass er nicht alleine sein kann und deswegen jeden Abend 5, 6, 7 bis 10 Leute in diese kleine Wohnung eingeladen hat. Und immer hier, lass uns Film gucken, lass uns feiern, lass uns saufen und so weiter. Und ich glaube, er wollte eigentlich gar nicht unbedingt mit den Leuten zusammen sein. Er wollte einfach nur nicht alleine sein. Aber das habe ich
dann erst Jahre später. Er brauchte einfach eine Beschäftigung. Ja, okay. Ja,
das habe ich erst Jahre später festgestellt. Das war am Anfang auch total cool, weil die Leute alle cool waren und so. Aber irgendwann, wenn du das jeden scheiß fucking Tag hast, dass du nach Hause kommst oder abends irgendwie mal deine Ruhe haben willst und da laufen 10 Leute durch deine Wohnung und es ist ja nicht nur so, dass die jetzt in seinem Zimmer waren, nein, die haben natürlich auch die Küche benutzt, die haben das Badezimmer benutzt, die waren im Flur, die haben laut Musik gehört und die haben besoffen, die haben in die Bude gekotzt und sowas alles und das ist, wie gesagt, am Anfang so 2 Wochen ist es vielleicht cool, aber irgendwann ist es einfach nur noch nervig, wenn die Leute die Bude einrennen und den ganzen Tag nur saufen und es ist dann so gewisse Sachen passiert. Ja, da weiß ich nicht, ob man sagen kann, ist das krank, krank ist natürlich nicht, aber kann man darüber schon lachen, mittlerweile kann ich drüber lachen, aber es war halt wirklich mal so, dass ich irgendwann 4 Uhr morgens aufgewacht bin, weil die Tür in meinem Zimmer aufging, ich weiß, dass die da noch Party gemacht hatten und plötzlich lag ein nackter Mann neben mir in meinem Bett und das war mein Kumpel und Mitbewohner, der einfach nicht mehr wusste, welches dieser 3 Zimmer seins ist. Und hat sich dann einfach nackt in mein Bett gelegt. Ich sag, was ist mit dir? Wir haben nie wieder drüber geredet, weil sowas mache ich dann auch nicht. Also das mache ich dann jetzt hier live im Podcast lieber. ist auch nicht sehr nett, aber so eine Sachen halt, oder dass du dann morgens um 5, du musstest eigentlich zur Uni, gut, ich war jetzt nicht so häufig da, aber dass morgens um 5 dann die klopfen an deine Tür, die reißen die Tür auf und sagen, los Chris, wir müssen jetzt Bier holen, wir sind alle besoffen, du bist der Einzige, der nüchtern ist, du musst jetzt Bier holen fahren und dann musstest du durch die halbe Stadt zur Tankstelle fahren, um für die Bier zu holen, weil ich damals halt auch wirklich, ich hatte damals zu diesem Zeitpunkt, das kam dann erst ein bisschen später, alles so ab 20, 22 bei mir, wo ich dann so ein bisschen Selbstbewusstsein und so gekriegt habe, das hatte ich damals noch nicht und er war halt auch älter, er hat halt schon 5 Jahre da studiert und so weiter und dann, ja, wie man halt so ist, dann wollte man nicht Widerrede geben. Hätte ich machen sollen, habe ich aber nicht gemacht. Und es war dann halt wirklich auch 1, 2 Mal die Woche, da wurdest du rausgeklopft. Die Leute, wenn sie besoffen waren, haben die ganze Zeit an eine Tür gehämmert. Die Musik war so laut. Das halbe Studentenwohnheim war bei uns mindestens einmal zu Gast. Und es war so furchtbar und es war dann auch irgendwann schmuddelig, weil, na logisch, die Leute, die denn da zu Besuch waren, die hatten natürlich keine Lust jetzt irgendwie, wenn die da gekocht haben oder so, die haben natürlich nicht die Küche sauber gemacht oder das Bad gereinigt danach. Das mussten wir dann machen und sind dann halt auch so diese Alltagssachen, die halt dazukommen. Wenn auch so generell ist es nicht so, ja, also ich bin kein besonders hygienischer Mensch. Also ich sag so, wie ich vorhin gesagt habe, ich gehe jetzt nicht durch irgendwelche Wohnungen oder sowas und guck mir an. Und selbst wenn dort irgendwo Staub ist oder was auch immer, mein Gott, ich finde, die Leute sollten so wohnen, wie sie sich wohlfühlen. Und das ist das Wichtige. Und nicht ich als Gast muss mich da, wenn ich mal einen Tag irgendwo schlafe oder so, muss mich da wohlfühlen. Darum geht's ja gar nicht, ne? Und aber wenn du dann, ja, aber bei so, ja, ich bin ein bisschen pingelig, drücke ich es mal so aus, also ich bin derjenige, der sich immer auf Klo, immer egal wo er ist, außer zu Hause, Klopapier auslegt und so weiter, selbst bei meiner Oma, also da kenne ich gar nichts und wenn dann so viele Leute dann auch so das Bad benutzen und da teilweise reinkotzen und sowas, das ekelt dich irgendwann nur noch an. Und ja, und das hat mich dann irgendwie auch so dazu gebracht, dass ich dann irgendwann auch nicht mehr hingegangen bin zur Uni, weil ich irgendwie keinen Bock mehr hatte und weil ich immer müde war und sowas alles. Und deswegen bin ich da dann auch ausgezogen nach einem Jahr und habe dann auch das Studium hingeschmissen, weil natürlich auch mir die Fachrichtung überhaupt nicht gefallen hat. Aber das war, ja, das ist genau eigentlich das Beispiel davon, was du eigentlich letztendlich eben geschildert hast. Das ist am Anfang super, so auf einem Bein zu stehen, aber wenn dann so diese ganzen Alltagssachen dazukommen und wenn du auch auf andere, auf das Verhalten anderer angewiesen bist, dann ist das irgendwie nicht mehr so schön, ne?
Ja, und vor allem im Endeffekt war es bei mir die gleiche Nummer. Also so viel wie am Anfang auch natürlich dann irgendwie gesagt, eben erzählt, diese Partys gemacht haben und erstmal nur asozial waren.
Ja.
Das war halt wirklich halt eine Zeit lang witzig, aber irgendwann denkst du auch so, ja, okay, ne, dann war ich mitten in der Ausbildung, irgendwie lief auch nicht so gut und ich wurde dann irgendwie auch so ein bisschen, ja, irgendwie, ja, der Alltag und vor allem auch das Erwachsenensein hatte ich dann irgendwann so ein bisschen eingeholt, ne? Und ich wurde dann auch selber ein bisschen, sag ich mal, vernünftiger mit der Zeit. Einfach noch ein bisschen mehr nachgedacht, so was man tut und überhaupt. Und bei mir hat diese Entwicklung halt stattgefunden, bei meinem Mitbewohner damals nicht. Der war halt nach anderthalb Jahren immer noch genauso wie am ersten Tag. Das heißt, jeden Tag saufen.
Ein Hänger.
Ja, nicht mal ein Hänger. Also der war voll der sportliche Typ irgendwie, Kampfsport und ist dann auch zum Bund. Der war auch in der Zeit, für unsere WG-Zeit war der, dann hat er seine Grundausbildung gemacht, war dann auch ganz lange mal nicht da. Das war eine sehr angenehme Zeit, sehr ruhig. Aber wenn er halt da war, waren halt auch Kumpels da, immer, ne, auch genau wie bei dir halt. Da waren immer Leute eingeladen, die dann teilweise, wenn ich am nächsten Morgen arbeiten muss und er hat halt irgendwie frei oder so, ja, die dann halt trotzdem bis 4 Uhr morgens geblieben sind und Mucke auf Anschlag und ja, bei mir ist sich keiner ins Bett gelegt, aber trotzdem war es halt super nervig oder überhaupt, ich bin auch der Typ so, ich kann auch mal feiern so, aber ich brauche auch sehr viel mal Zeit für mich. Und das war halt immer, es war immer wer da, dann hat er auch irgendwann dann eine Freundin gehabt, die dann quasi ungefragt mehr oder weniger bei uns mitgewohnt hat, so, ja. Also sie war auch immer da, auch wenn ich dann, auch wenn er noch arbeiten war und ich kam irgendwie nach Hause nachmittags von der Berufsschule oder sowas, war sie halt immer schon da und die war auch so ganz weird, also die war wie damals auch, glaube ich, 17 oder sowas, dann als sie die kennengelernt hat und sie war auch so, also sie hat halt noch zu Hause gewohnt natürlich und die war noch so halt super unerwachsen, aber wollte dann so, weil wir halt so die alleine Wohnenden waren, wollte sie das so vorleben und dann hat sie irgendwie so teilweise, ich meine, das war ganz praktisch, die hat immer voll den Putzflash bekommen und hat dann da die Wohnung komplett aufgeräumt irgendwie, aber auch so irgendwie und dann, wenn, aber das war irgendwie so unangenehm, weil irgendwie, also ich keine Ahnung, das heißt, ich kam mit ihr nicht klar, konnten schon irgendwie reden, war alles cool, aber wenn sie dann fertig war, hat sie sich einfach auf das Sofa gesetzt und hat halt nichts getan im Wohnzimmer. Und saß sie einfach im Wohnzimmer. Wusste nicht mehr nichts mit anzufangen, hat dann so 3 Stunden gewartet, bis dann halt mein Mitbewohner wieder kam.
Das ist genau deckungsgleich wie bei mir. Ja.
Das war halt so irgendwie so seltsam. Da war halt dann erst immer da, aber irgendwie hast du keinen Bock auf die Person, dass die alt 24-7 da rumhängt und irgendwie konntest du mit der nichts anfangen und die wusste auch nicht mit selber sich nichts anzufangen. Und dann war die halt einfach nur so wie so ein Möbelstück, saß die halt da rum. Und es war alles super weird. Und ja, also von den Eigenschaften, so vom Weg her, war das, glaube ich, so ein bisschen so ähnlich zu dir, warum das dann nachher alles auch so in die Freundschaftsbrüche und in die WG-Brüche dann, ja, gegangen ist. Und nachdem das dann quasi bei uns aufgelöst war, also mein Next Step quasi war dann, also ich habe dann so die Reißleine mehr oder weniger gezogen, ich war mit der Ausbildung dann fertig da und ich habe dann für mich gesagt, so, ich hatte dann einen neuen Job, und zwar wiederum in der Nähe von der Stadt, die nahe meiner Heimat, also meinem Aufwachsdorf war. Also quasi, ich bin dann wieder im Grunde noch ein Stück weiter zurückgezogen wieder, da wo heute quasi meine Mutter lebt. Ja. Bin dann in diese andere kleine Stadt zurückgezogen, weil das näher an meinem neuen Arbeitsplatz war und habe dann da eine eigene Bude gekriegt, vermittelt über entfernte Verwandte quasi, war auch sehr günstig da und hab dann da irgendwie, es war nicht groß, aber es reicht für mich allein, es waren irgendwie, ich glaube, knapp 39 Quadratmeter für 200 warm, so, ne, das war halt super entspannt, und war erstmal wieder wirklich auf eigenen Beinen und musste erstmal raus aus diesem Suffloch da quasi. Ja, und erstmal wirklich mal in Ruhe Fuß fassen und wirklich mal ganz alleine klarkommen und mal alles ein bisschen so Leben sortieren, war das damals. Und ja, hab dann da erstmal dann so alleine gewohnt. Das waren wiederum dann 2 Jahre, wo ich dann auch, wie gesagt, parallel in einem neuen Job war. Und das war dann so, dass wirklich, sage ich mal, da bin ich dann so wirklich, sage ich mal, erwachsen geworden. So. Also das war dann wirklich niemand da, keine WG, du hast, es war niemand da, der dich zum Saufen zwingt, sondern du konntest trinken, wenn du möchtest. Du konntest feiern, wenn du möchtest. Du konntest auch einfach zu Hause dich einschließen, wenn du möchtest. So. Und eben alles auf eigene Faust machen und dann zum, wirklich alles selber machen zum ersten Mal. Das war so.
Es ist ja auch so, dass man, sind immer so Momente, gerade zum Beispiel bei mir, man kann ja auch sagen, ja, hast du es bereut, da studiert zu haben und so, das kann ich zum Beispiel nicht bestätigen, weil es war halt letztendlich nur ein Jahr und auch was du beschreibst, das sind ja einfach Lebenserfahrungen, die du mitnimmst.
Ich bereue gar nichts. Also das hat mich irgendwie, ich sag immer so, wenn irgendjemand sagt, so bereust du das dann irgendwie, oh, das hättest du ja mal lieber nicht und so. Ich sag immer, ey, warum? Es war nicht alles scheiße, das war trotzdem eine geile Zeit irgendwie, mit negativem Einfluss zwar hier und da, aber trotzdem war es eine Zeit, die mich irgendwie geprägt hat und alles, was ich irgendwie mitgenommen habe, natürlich nicht nur von rein Wohnsituationen, aber alle Schritte und alle Steps und alle Leute, die ich dadurch wiederum kennengelernt habe und alle Personen, mit denen du dich in dieser Zeit umgeben hast, alles hat ja irgendwie dich geformt und so, und ich bereue nichts, also bereuen ist Quatsch, ja.
Im schlimmsten Fall weißt du halt, wie du es nicht willst. Und das ja, ist absolut, auch schon genau. Eine Erfahrung. Ja. Ich habe übrigens tatsächlich da, du kennst ja den Background so ein bisschen, aber genau nach dem Auszug aus diesem Studentenwohnheim, das hat mich dann alles so angeekelt, dass die Leute immer alle gesoffen haben, dass ich genau da, glaube ich, aufgehört habe, Alkohol zu trinken.
Ach, war das ein bisschen dein Einschnitt so?
Ja, das war tatsächlich so ein bisschen der Einschnitt. Da habe ich so gedacht, okay, dieses, als ob ich so. Und auf einmal bist du nicht mehr heiß auf Partys machen und willst nicht mehr saufen und sowas alles und feiern. Das war halt einfach so Klick gemacht in dem Moment.
Nee, hat bei mir nicht geholfen, aber ist okay. Aber ich kann es verstehen, ich kann es wirklich verstehen. Also ich sag ja auch, ich wurde danach auch auf jeden Fall rein vom Mindset her, so rein vom Kopf her, wurde ich danach vernünftiger oder beziehungsweise Habe einfach so nochmal den nächsten Schritt gespürt. Ich habe trotzdem danach immer noch keine Party gemacht und auch sicherlich hier und da mal dort immer noch zu viel. Aber wie gesagt, der Vorteil war einfach, ich konnte es tun, wenn ich möchte und nicht, wenn jemand mir das vorschreibt, weil er mit in meiner Wohnung wohnt. So. Und das war einfach so, glaube ich, so mein Step, so der dann nötig war, um mich weiter zu formen in die Richtung. Und wie gesagt, das waren dann die Jahre, die dann folgten, die zwei, die waren von der reinen Wohnsituation wirklich sehr unspektakulär, sage ich mal. Bis auf Nachbarn, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Das haben wir uns noch ein bisschen rausgehalten noch.
Wir kommen Blitzfragerunde. Das wäre jetzt nämlich auch, ich wollte jetzt direkt in diesem Moment auch die Blitzfrage stellen. Komm, deine besten Nachbarn, such dir zwei, drei aus. Also die schlechtesten in dem Sinne.
Oh, das ist aber schwierig, weil alle waren scheiße.
Okay, dann nehme ich erst meinen, also ich habe tatsächlich aktuelle Beispiele oder zumindest aus den letzten Jahren, aus der Wohnsituation, in der ich jetzt bin, habe ich zum einen den Call of Duty spielenden, Goa hörenden Kiffer-Nachbarn, der einfach, glaube ich, ich weiß tatsächlich, also er, wenn er wegfährt zur Arbeit, ich glaube, ist auch unter der Woche meistens nicht da, also er trägt auch Anzug und sowas und Krawatte und sowas, ich weiß nicht, ob er vielleicht ein Makler ist oder irgendwie sowas, aber nachts, also dann betrinkt er sich, glaube ich, immer, spielt ultra laut Call of Duty, also wirklich so laut, dass du denkst, du bist gerade mitten im Zweiten Weltkrieg oder sowas, also wirklich richtig extrem mit voller Bassdröhnung und allem drum und dran. Wenn er das nicht tut, hört er Gore und kifft so doll, dass die ganze Straße komplett nach Stoff riecht. Und das ist einer meiner Lieblingsnachbarn. Ich habe den dann irgendwann mal im Flur getroffen und meinte so, du spielst gerne Call of Duty, oder? Und er meint so, ja, wieso? Ich weiß, sag ich, das höre ich jeden Abend. Ach so, dann spiele ich leise. Hat er natürlich nicht gemacht. Er meinte dann, ich soll dann mit der Faust an die Wand schlagen, dann höre er das schon. Aber wenn er das so laut hört, dann hört er auch meine Faust an der Wand nicht. Und dann hatten wir tatsächlich mal, wir haben ja auch im Aufgang so ein paar Spieße-Extreme. Das fand ich unmöglich damals, das weiß ich noch, da hatte ich, glaube ich, Urlaub und irgendwann hat es tagsüber hier geklingelt und ich gucke so durch den Türspiel und denke, wer ist denn das? Und hab dann gesehen, ach so, das ist die Nachbarin, die kommt unten aus dem Kosovo, glaube ich, und wohnt mit ihrer Familie da und die hatte dann geklingelt und ich so, was will sie denn jetzt, vielleicht irgendwie Päckchen abgeben oder sowas, macht die Tür auf und auf einmal fängt sie sofort an zu weinen. Ich denke, okay, was habe ich hier verbrochen? Und dann erzählte sie so, dass die Nachbarn, um die es geht, sich wohl beschwert hätten bei ihr, weil sie hatte halt irgendwie neugeborenes Kind oder das Kind war ein paar Monate alt und das ist ja halt logisch, das ist wie beim Haustier, dass es dann nicht leise vonstatten geht, dass ein Kind auch mal weint oder mal schreit oder irgendwie so eine Sachen oder weil, wenn es schon laufen kann, einfach vielleicht auch mal mitten in der Nacht wahllos durch die Bude läuft mit lauten Schritten oder so. Und die Nachbarn von einer Etage tiefer, die haben sich dann wohl beschwert und und hatten das angezeigt bei der Hausverwaltung und wollten die raushaben, also die Kosovaren aus dem Haus. Und sie ging dann rum und musste und hat von der Hausverwaltung Bescheid gekriegt und hat gesagt, okay, so geht das nicht, bla bla bla. Aber wir können ja mal die anderen Nachbarn befragen und dann sollte sie wirklich echt eine Unterschriftensammlung starten im Haus, um sich Unterschriften von Leuten zu holen, die bestätigen, dass sie eben nicht stört. Und das habe ich natürlich sofort unterschrieben, weil natürlich bin ich auch nachts schon mal aufgewacht, weil ein Baby geschrien hat, aber es ist halt das Leben. Und so ist das nun mal, gerade wenn du halt mit vielen Leuten in einem Haus wohnst. Und das werde ich nie vergessen, wie die da Tränen unterströmt vor mir stand und Angst hatte, dass sie jetzt den nächsten Tag aus der Wohnung geschmissen wird mit ihrer Familie. Und das fand ich unmöglich. Und ich kann die auch bis heute nicht richtig angucken, die Nachbarn, die das initiiert haben. Und ich glaube, deren Problem war, so blöd es auch klingt, war einfach nur, dass sie Ausländer waren.
Krass.
Ja.
Das ist,
und jetzt bist du dran.
Das ist übel. Aber ganz kurz Einklinker noch, beziehungsweise Frage, aber quasi deine Uni-Bude, war das dann quasi ein letzter Step vor jetzt?
Ja, tatsächlich.
Okay, krass, okay. Weil dann würde ich nämlich, ich würde dann wirklich, weil das wird sonst auch echt insgesamt zu lang und das ist jetzt dann, was danach kommt, so, das ist auch wirklich im Schnelldurchlauf. Ich würde jetzt kurz noch meinen, quasi nach der,
mach deinen Lebenslauf.
Nach der Bude, genau, in der Kleinstadt würde ich jetzt kurz noch meinen Lebenslauf wirklich durchziehen, weil das ist echt noch einiges, aber, aber das ist wirklich, das muss ich jetzt einfach durchziehen, aber dann ist wenigstens, dann sind wir auf demselben Nenner, so, und dann, fange ich auch gerne mit Nachbarn an, weil da habe ich auch einiges, wie gesagt, nach diesen 2 Jahren, weil dann kam nämlich mein Wendepunkt, aber das ist jetzt auch gar nicht Thema, aber das ist, dann kam mein Wendepunkt, wo ich nach Hamburg gezogen bin eben. Aber das machen wir dann eher mal ausführlich, wenn wir mal über Jobs oder so reden, das kommt ja bestimmt auch nochmal als Thema. Genau, da bin ich nach Hamburg gezogen, da hatte ich erstmal eine ganz kleine WG, 11 Quadratmeter Zimmer. Das Kuriose daran, und darauf komme ich dann gleich auch direkt, dann gleich zum, wenn wir beim Nachbarnthema sind, in der Wohnung haben die Besitzer noch mitgewohnt. Also es war die Wohnung der Besitzer, und sie haben aber zwei ihrer Zimmer haben sie untervermietet an Menschen halt. Und dann, ja. Es hatte einen Mitbewohner, aber ich hatte auch quasi noch die zwei Besitzer da rumlaufen. Super weird. Musste ich aber machen, weil ich eben halt quasi hier in Hamburg als Volontär gestartet bin. Das ist ja quasi sowas wie eine Ausbildung in der Art. Das heißt, noch nicht so viel Geld, gerade in der Großstadt. Und deswegen, und diese 11 Quadratmeter haben damals schon 400 Euro gekostet. Nur mal so, ne, für den Hinterkopf.
Achso, kurzer Einwand, Studentenwohnung, 120 Euro.
Tja.
Im Monat.
Schade.
All-inclusive, das schnellste Internet Deutschlands, Wasser, Strom, Gas, alles mit drin.
Ja, ich hatte...
Einfach nur pauschal.
Ich hatte nichts. 400 Euro. Genau, dann danach, als ich dann, beziehungsweise am Anfang war ich sogar Praktikant nur, deswegen hatte ich noch weniger Geld. Und als ich dann übernommen wurde für das Volontariat, hatte ich ein bisschen mehr Geld. Dann habe ich gedacht, okay, raus hier, das ist furchtbar. Bin dann nach Harburg gezogen, das ist quasi hier andere Elbseite, Speckgürtel Hamburg, so ein bisschen außerhalb des Speckgürtels, weil da eben der Wohnraum noch bezahlbarer ist. Da habe ich dann, weil ich hatte halt Bock, wieder allein zu wohnen, ne? Weil wir erinnern uns, ich hatte eine schlechte WG-Erfahrung, die hier zwar auch nicht die beste, und wollte dringend wieder alleine wohnen, habe dann in Sau und Apfel gebissen und gesagt, okay, ich nehme den längeren Arbeitsweg hin und ziehe dafür wieder in eine eigene Wohnung. Hatte dann da in Harburg eine ganz schniekige, süße 45 Quadratmeter Wohnung, ich glaube für 600 warm, das war für echt, das war total in Ordnung. Ganz, ganz lauschig. Dann war es aber so, dass mir der Arbeitsweg dann wiederum nach einem weiteren Jahr auf den Sack gegangen ist, ne? Weil du sitzt, ich habe quasi jeden Tag 2 Stunden in der Bahn gesessen. Also Hinweg morgens eine Stunde, abends eine Stunde. Das heißt, du hast 2 Stunden am Tag Arbeitsweg verloren. Ich meine, klar, du kannst was lesen, du kannst einen Podcast hören, du kannst irgendwie, du kannst was auf der Vita zocken oder so oder in Handheld halt. Aber trotzdem, nach einem Jahr gemerkt, so, okay, ich arbeite in einer Agentur, Arbeitszeiten sind eh lang genug. Dann auch 2 Stunden am Tag für den Weg verplempern quasi, der dir dann quasi in deiner Freizeit fehlt. No way.
No fucking way.
Genau. Sehr leider schnell gemerkt, wo die Wohnung wirklich schön war. Ich hätte die gerne einfach mitgenommen, komplett irgendwie nach Hamburg rein. Bin dann leider wieder ausgezogen aus Kompromissgründen. Bin dann mit einem Arbeitskollegen zusammengezogen, wiederum in der WG. Mit Skepsis, hat sich zum Glück nicht bestätigt, war das, ja, ich meine, ich hatte jetzt quasi 3 WGs, war davon auf jeden Fall meine mit Abstand beste, das war dann ein Arbeitskollege, mit dem ich auch heute noch, also wir arbeiten jetzt nicht mehr zusammen mittlerweile, bin ich aber noch sehr gut befreundet, Grüße gehen raus an Alex, war unfassbar schöne, angenehme WG, waren erst auch eben, er ist jetzt 40 geworden dieses Jahr, also ein bisschen älter als ich, auch sehr ruhiger Typ eben, aber jetzt auch kein Spießer, sondern einfach auch so ein, auch, zockt halt viel, auch ein Gamer und einfach auch jung gebliebener Typ, aber super entspannt, eben legt auch Wert auf Ruhe in der Butze und wir haben da ganz simple WG-Regeln festgehalten, wie wenn Tür zu, dann Fresse und ne, also nicht stören und hat wunderbar funktioniert, war eine total coole Zeit, die wir da zusammen hatten, haben dann hier in Barmbek gewohnt in Hamburg, in einer ganz, ganz lauschigen Gegend und war alles cool. Und dann quasi war es so, dass ich dann meine Freundin kennengelernt habe, meine jetzige, die Franzi. Und dann nach, ich glaube, fast 2,5 Jahren haben wir dann die WG aufgelöst, weil ich dann jetzt mit meiner Freundin zusammengezogen bin. Er hat sich eine neue Bude gesucht, weil die dann jetzt zu groß für ihn war als WG alleine. Und ja, deswegen, jetzt wohne ich quasi, jetzt wo ich jetzt wohne hier im, ja, na, hohe, ist es so Bermuda-Dreieck von Hamburg. Es ist, wir wohnen genau auf der Grenze so zwischen Hohe Luft West, Eppendorf, Eimsbüttel, so genau in so einer kleinen, in so einer Schneise quasi. Und ja, das waren meine Stationen alle. Also ich bin so einige Male umgezogen, natürlich auch einige Male nicht wirklich in, nicht weit weg, ne? Also im näheren Kreis. Ja. Oft war es eben durch ja, sag ich mal, äußere Umstände irgendwie herbeigeführt. Ja, aber schon einige Stationen habe ich mal mitgenommen. Also von der Wohnexperience, von der Wohnerfahrung muss mir keiner was erzählen. Ich habe wirklich mal alles durchgehabt irgendwie. Und ja, jetzt klinke ich dann gerne direkt ein. Und ich möchte gerne beginnen. Ich möchte gerne mit etwas direkt beginnen aus meiner Kindheit. Und ich meine wirklich Kindheit. Ich rede von meiner Kindheitswohnung. Yeah. Denn da hatten wir Nachbarn, mit denen waren meine Eltern auch befreundet so. Das war so ein Ehepaar. Und bei denen hat, ich glaube, ihre Mutter mit drin gewohnt. Ne? Also es war eine ältere Frau, die war irgendwie auch schon an die 70 so. Und die war total nett an sich. Aber es ist jetzt kein nerviger Nachbar, aber ich muss das erzählen, weil das einfach zu abgefreakt ist. Und vielleicht ein bisschen erklärt, warum ich heute bin, wie ich bin. Die hat halt quasi, die hatte oben ein Zimmer, sie hat auch so ein zweistöckiges Haus, die waren halt unten im Bereich und sie hatte oben halt ein Zimmer für sich, ein großes. Und da hatte ich mir halt immer so irgendwie auch mal Kinderbücher vorgelesen, wenn irgendwie meine Eltern mal drüben waren und die haben da halt irgendwie gegrillt oder so. Und dann hat sie mir halt irgendwie oben bei sich dann irgendwie mal Kinderbücher vorgelesen. Ihr Raum war schon sehr creepy, weil da standen überall so Keramikpuppen und so. Also, ne, Horrorfilm-Fans wissen Bescheid. Super creepiger Raum, fand ich als Kind schon irgendwie. Überall standen Puppen und selbst gehäkelte Clowns und so. Super weird, Alter. Und
was, selbstgehäkelte Clowns?
Ja, die hat so genäht und gehäkelt. Die hat dann so Clownpuppen gehäkelt und sowas.
Oh Gott.
Super, super freaky so. Zum Glück hatte ich da noch nicht es gesehen, sonst wäre alles vorbei gewesen. Nein, aber ansonsten, die war super nett, war einfach eine nette alte Lady. Aber einmal hat die wirklich was komplett übertrieben. Und da wirklich, davon habe ich ein Trauma davon getragen, aber ich war damals wirklich komplett ein paar Tage durchaus verstört. Und zwar hat die mir immer abseits der Bücher, die ich halt mitgebracht habe, die meine Eltern mit ihr gegeben haben, welche Kinderbücher, hat die immer so eine Gruselgeschichte erzählt mir. Die meinte nämlich, weil die hat quasi in einem Raum gewohnt und das war ein ausgebauter Dachgiebel. Und kennst du diese, das haben die Häuser halt, glaube ich, gar nicht mehr. Kennst du das von früher in den oberen Stockwerken, wenn du so kleine Türen am Boden hast? Also so Zwischenraum, die so aufmachen kannst.
Ja,
und
ja,
du,
ja,
du guckst, also du, wenn du reinguckst, dann guckst du quasi aufs Dach von innen, ne? Also so ausgebaut.
Genau.
So Zwergentüren quasi. Und die hat mir immer dann damals erzählt, um mich zu erschrecken irgendwie, super bösartige alte Lady da in dem Fall, die meinte immer, da wohnt ein Wesen drin in diesen Türen. Okay. Und meinte dann immer so, die meinte immer, da darfst du nicht reingehen, da drin wohnt der Bubatsch. Das war ihr Name, den die, das hat sie sich ausgedacht, das gibt's nicht, das gibt's nirgendwo. Das hat sie sich einfach ausgedacht, weil die einfach in dem Moment dann einfach irgendwie, glaube ich, ein bisschen creepy war.
Ja.
Und meinte immer so, da darfst du nicht reingehen, niemals darfst du da rein, da wohnt nämlich der Bubatsch und der frisst Kinder. Ich so, okay, läuft, gehe ich nicht rein, alles cool. Und eines Tages mal meint ihr so, aus dem Ministerium nicht so, ja, ich habe da irgendwie was von meinem Nähzeug drin vergessen, kannst du mir das mal rausholen? Und dann hat die mich halt da als Kind reinkriechen lassen und hat hinter mir die Tür zugemacht.
Oh nein. Mit Absicht?
Ja. Die wollte mich halt erschrecken. Das fand die anscheinend super witzig, die alte demente Kuh. Und ich habe halt natürlich den Monster-Freak out des Lebens bekommen. Hab dann die Tür gehämmert, rumgeschrien, soll mich wieder reinlassen. Ich habe die dann so draußen nur lachen hören. Und dann hat's halt irgendwie so nach ein paar Sekunden, es war gefühlte Ewigkeit, aber die hat ein paar Sekunden wieder aufgemacht und meinte so, oh ja, muss gar nicht so ernst nehmen, ich mach doch nur Spaß. Und ich war halt voll freaked, bin sofort zu meinen Eltern gerannt, irgendwie heulend. Und das Problem war, meine Eltern hat mir das nicht geglaubt. Die meinten so, ja, komm, das Kind, ne, das erzählt wieder Quatsch. Nicht so was. Gott. Die Oma ist krank, sperr die weg. Und ich bin nicht mehr zu dir rübergegangen, ne? Das war Thema war durch, so.
Der kurze Einwurf, da passt dann nämlich, diese Gruselgeschichten sind tatsächlich sehr witzig. Wir hatten das im Kindergarten, bei uns gab es den Wasserteufel. Ich weiß nicht, ob man den sonst noch irgendwo in der Bundesrepublik kennt, aber bei uns war es so, nee. Die haben die Kinder im Kindergarten dazu getriezt, möglichst wenig Wasser zu verbrauchen, also einfach den Wasserhahn nicht laufen zu lassen, wenn man irgendwie gerade Zähne putzt oder Hände wäscht oder
sowas. Okay, also so mit so eine Metaphergeschichte quasi.
Genau, und sie haben dann gesagt, dass wenn am Ende das Wasser so runterläuft, durch den Abfluss und es dann manchmal so gurgelt oder sowas, das ist der Wasserteufel und der erinnert uns daran, dass wir Wasser sparen sollen. Und bei mir war es wirklich mal so, dass ich mal dann, als die anderen Kinder Mittagsschlaf gemacht haben, auf Toilette musste und habe mir dann die Hände gewaschen und habe dann das Wasser so ein bisschen laufen lassen. Und das hat dann so doll gegurgelt, dass ich wirklich laut rumgeschrien habe und darum gebeten habe, aus diesem Kindergartenbadezimmer abgeholt zu werden, weil ich dachte, da kommt der Teufel gleich raus. Aber so bringt man Kindern was bei. Aber das hatte wenigstens noch eine pädagogische Absicht, die bei dir ja nun definitiv nicht vorhanden war.
Nee, gar nicht. Also es war einfach bösartige alte Frau, die vielleicht schon ein bisschen verwirrt war und dachte, auch dem kleinen Bub, den kann ich mal einen Streich spielen. Ich meine, gut, ich mag heute trotzdem Horrorfilme sehr gern, also ja.
Vielleicht deswegen.
Oder vielleicht deswegen, wer weiß es denn, ja. Nun gut, das war weniger Nachbar-Story als einfach Creep-Story, aber trotzdem war die Frau halt, beziehungsweise die Familie da, unsere Nachbarn. Ja, dann habe ich eben schon angerissen gehabt und dann in der ersten WG natürlich halt einfach Nachbarn, da waren aber nicht die Nachbarn, da waren wir die nervigen Nachbarn, ne? Da gab es natürlich dann ständig Zank, wie gesagt, mit diesen Rentnerpaaren unter uns. Die einen waren zum Glück schon so schwer, ich fast, dass sie uns nicht mitbekommen haben, aber die einen haben sich wirklich fast jeden Tag, standen die bei uns entweder auf der Matte selber oder haben die Vermieterin angerufen, ne? Wenn wir irgendwie Musik gehört haben oder sowas. Aber die waren aber auch unfassbar, einfach, die waren grundauf spießig, ja. Haben halt die Jugend gehasst, so, ne? Es war so von Grund auf einfach scheiß Jugend und so. Die hätten am liebsten einfach drei Rentnerparteien in dem Haus gehabt, damit sie bloß ihre Ruhe haben. Geschenkt. Dann hatte ich dann beim nächsten ist Umzug quasi, wo ich dann alleine gewohnt habe in der anderen kleinen Stadt. Da hatte ich so ganz, ganz strange Nachbarn. Sie war so eine, it's no offense irgendwie, liebe Hörer, also sie war so eine Öko-Tante, aber so, also so, weißt du, so mit selbstgehäkelten Leinsamentaschen und keine Ahnung, so eine Kräuterhexe irgendwie halt. Wie gefühlt 30 Kilo schwer, Strich in der Landschaft. Und er war so ein 2 Meter hoch, 2 Meter breit.
The Mountain.
Wir haben ihn nur den Pitbull genannt. Der sah einfach aus wie so ein Assi-Pumper halt irgendwie. Und ganz strange Mischung. Und die waren halt auch total so, die waren so überall Mann, ne? Also so Punkt 10 Uhr, wie beim Einzug halt quasi noch. Also wir haben meinen ganzen Kram halt umgezogen innerhalb von einem Tag. Und waren abends halt um 10 noch nicht ganz fertig und hatten so die letzten Sachen am Reintragen. Mein Bruder hat, glaube ich, draußen irgendwas noch irgendwie irgendwas verschraubt oder so, halt mit dem Akkuschrauber. Und dann ging halt Punkt 10 Uhr das Fenster auf, so, ist jetzt da Ruhe, wir rufen die Polizei und so, ne? Und also so waren die halt, ne? So komplett überempfindlichst. Hoch 10, haben super oft genervt, haben, wenn mein Auto in der Einfahrt falsch stand, haben die sofort die Bullen gerufen und so. Die waren unfassbar bescheuert. Die hatte ich dann, auch ganz groß natürlich, habe ich eben auch schon angerissen, quasi das Ehepaar, das dann in meiner ersten meiner Hamburger WG mit drin gewohnt hat. Sie war Deutsche, die waren beide so um die 50, sie war Deutsche, er aus Ghana. Und er war halt so der krasseste Reggae-Kiffer-Dude.
Oh.
Der hat halt den ganzen Tag in der Bude gehangen und gekifft. Wenn du abends irgendwie, keine Ahnung, dann ich ganz frisch in der Agentur, natürlich auch viele Überstunden wie gemacht, kam dann irgendwie so zwischen 8 und 9 irgendwie abends dann mal heim Und du kamst halt rein und quasi so schräg rechts war mein Zimmer und aber rechts um die Ecke war die Küche. Und immer hat er mich immer schon gehört, so, oh, André, Mann, komm hin. Oh, ganja. Und so, dann saß er da so, hat super dicht, hat irgendwie so drei vorgerollte Tüten liegen gehabt. Und er wollte halt, dass ich zu ihm kiffen komme. Und dann saß er immer da mit so einer selbstgemachten, der hat sehr geil gekocht allerdings, mit so einer selbstgemachten Hähnchenpfanne und saß dann da, hat mit den Händen so den Kram in die Fresse gestopft, irgendwie so voll am Absabbern irgendwie. Und total weg von der Welt. Und sie halt auch so ein Ketten, also nicht kiffen, aber sie war auch so eine Kettenraucherin, die ganzen Tag nur geschlotet hat und auch so geredet hat wie so eine 83-Jährige auf Crack irgendwie sogar. Unfassbar seltsame, also die waren im Grunde auch wieder hier, die waren super nett, aber es war halt unfassbar weird, einfach, es war super seltsam, es war auch irgendwie teilweise mega unangenehm. Dann hatte ich noch irgendwas, ja, genau, in der, dann, wo ich alleine gewohnt habe, in Harburg, außerhalb von Hamburg, da hatte ich über uns auch die ganz, das war so wirklich der Klassiker, einfach eine mega laute Partei. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Ich hab denen mal einen Zettel an die Tür gehangen, wo ich so draufgeschrieben habe, so, hey, liebe Nachbarn, ich weiß nicht, was ihr genau bei euch in der Bude treibt, aber hier sind meine folgenden Vorstellungen. Und dann habe ich so eine Liste geschrieben, so wie zum Beispiel, da stand so drauf, wie so, ihr übt in der Weltmeisterschaft im Pokostock springen, ihr seid Möbelbauer, aber macht immer Homeoffice, und so ein Kram, so eine ganz lange Liste, haben leider nicht drauf reagiert, haben sie einfach abgehangen. Ja, die waren einfach durchgehend den ganzen Tag laut. Und das klang wirklich da, als ob da einer irgendwie mit einem Stock, mit einem Pogostock hüpft, so tock, 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 oder irgendwie hämmern und zimmern und meißeln und keine Ahnung, was wir gemacht haben, wirklich, keine Ahnung, unfassbar nervig. Und wie gesagt, auch da halt, ne, es ist auch so ein Ding, das ist halt auch so ein Großstadtding, so, du kannst dich beschweren, aber eigentlich juckt's keine Sau, so irgendwie. Nee. Dann in der gemeinsamen WG mit meinem Arbeitskollegen, da hatten wir über uns, haben die Hausmeister gewohnt, das war ein Ehepaar, die waren schwere Alkoholiker. Die haben dann abends jeden Abend gesoffen und dann auch halt so rumgebrüllt und mal so Teller geworfen, teilweise auch durch den Hausflur draußen. Die waren auch sehr, sehr nervig. Und ja, in unserer jetzigen Wohnung hier ist auch sehr schade. Ich meine, du kennst sie, du warst jetzt auch schon hier. Ist eine sehr schöne Wohnung, ist schön groß. Wir haben auch zwei Katzen, da haben die genug Platz, weil die halt nicht raus dürfen wegen Großstadt und so. Ich habe keinen Bock, dass sie überfahren werden. Ist echt eine schöne Wohnung hier. Leider sind die Nachbarn auch ein bisschen nervig. Zum Glück ist jetzt gerade Ruhe, weil bei unserem Vorgespräch waren sie noch dran. Über uns ist auch so eine Partei. Die schmeißen auch gerne mal morgens sonntags um 8 einen Schlagbohrer an. Da kennen die gar nichts. Ich bin da auch mal sonntags hoch, weil es mir wirklich gereicht hat. Und dann standen einfach in der Wohnung, da bei denen standen so 10 Handwerker und haben halt so gesägt und so. Ich so, Schwarzarbeit und so, anyone? Und ja, also auch total unempathisch gegenüber, von wegen, wir sind hier nicht alleine. Und unter uns wohnt, da wohnt ein Mann, ein älterer, und dem seine Tochter ist da quasi, glaube ich, zur Untermiete oder zumindest hält sie sich da auf. Und die ist ebenfalls schwierige Alkoholikerin. Und die brüllt auch so gerne nachts um 3:30 mal irgendwie das Haus zusammen, wenn sie ihn wieder irgendwie anschreit von wegen so, du bist ein dreckiger Hurensohn und mach mir was zu essen, du Arschloch und so. Sowas kommt dann immer nachts um 2:30, ist auch super angenehm. Und ja, auch hier, unser Vermieter meint, ey, lass die halt abführen, ruf die Bullen, aber ganz im Ernst.
Das ist ein gutes Thema. Ich frag mich immer noch, vielleicht, ne, du hast es wahrscheinlich noch nicht rausgekriegt, aber wer von deinen Nachbarn die deine Geburtstagsparty im Spätfrühling interrupted hat und dafür gesorgt hat, dass...
Du warst ja dabei, stimmt, ja. Ja, da kam ja nachts um 12 dann irgendwann die Polizei, wir waren ja bei uns hinten im, quasi gibt's so ein Gemeinschafts-, ich möchte schon fast sagen Park, also Garten ist untertrieben, das ist einfach eine riesige Gartenanlage, da können drei verschiedene Mehrfamilienhäuser mitnutzen, da ist aber nie jemand, deswegen feiere ich da mal Geburtstag. Und ja, um 12 ging dann, kam eine Taschenlampe über den Zaun, so von wegen so, ja, wer ist denn hier der Veranstalter?
So Akte X-mäßig, also ja. Die Hörer müssen sich das Akte X-mäßig vorstellen, wirklich, wir waren auch überhaupt nicht laut, das war wirklich ganz normale Lautstärke.
Wir hatten nicht mal Mucke an.
Es waren ja auch andere Leute da am Gebäude, die da irgendwo laute Hip-Hop-Musik oder sowas gehört haben. Wahrscheinlich, ich glaube immer noch, das ist der Grund, warum die Polizei eigentlich kam. Aber und dann, wir waren wirklich, also wirklich angemessene Lautstärke. Wir haben nicht laut Musik gehört. Und plötzlich so, es war alles dunkel, siehst du nur so wie zwei Taschenlampen so durchs. Also man muss ja den Zuhörern dazu erklären, dass man ja nicht so einfach auf euer Grundstück raufkommt. Das heißt, die Polizei konnte nicht einfach da in den Garten reingehen und sagen, hey, stopp. Sondern die gingen an so einem Zaun, der ja auch so ein bisschen grünlich bewachsen ist, entlang und haben so mit Taschenlampen so reingeleuchtet. Da hat echt nur noch so diese Akt-X-Melodie gefehlt und so, keine Ahnung. Und dann, ja, da haben sie dich gefragt, wir hätten hier Geburtstag, ja. Und dann, die waren ja selber, die haben selber gemerkt, dass wir wahrscheinlich überhaupt nicht laut waren. Dem war das, glaube ich, auch sehr unangenehm, dass sie uns
die,
da
Die waren auch super nett. Also es war total in Ordnung. Die meinten, die haben so gefragt, so, wer sind jetzt zuständig? Erstmal alle so, ich bin dann so hin, so, ja, hier, ich. Und ich hatte auch schon echt krass einsitzen, so. Und die waren aber total, die meinten so, ja, hey, ist vielleicht ein bisschen laut und könnt ihr vielleicht ein bisschen leiser, so. Also die waren super nett. Und ja, da haben wir von uns aus ja schon gesagt, so, ja, alles gut, wir packen jetzt ein, gehen wir lieber in die Wohnung. Und dann war auch alles gut. Also die waren total entspannt. Und ich glaube auch, die waren nicht wegen uns gerufen. Weil neben, irgendwo links weiter runter, die sind ja auch dann weitergegangen. Die sind ja nicht zurückgegangen, ja. Die sind ja diesen Weg da auch weitergegangen, diesen Zwischenweg. Ich kann mir vorstellen, dass die wegen der Mucke, weil die hat man ja auch deutlich bis zu uns hingehört. Wir selber hatten ja echt nur so eine kleine, so eine Portable Boombox an. Aber von weiter links kam lauter Mucke. Also ich glaube auch, dass die wegen denen eigentlich da waren und uns vielleicht dann so auf dem Weg zufällig mitgehört haben.
Vielleicht war es auch ein so Nachbar, der gesagt hat, ja, gehen Sie mal bitte in die Hausnummer 40, in die 44, in die 49 und in die 52.
Und das sperren überall Sie laute die Musik. Alle ein, genau.
Ja.
Nee, aber ja, das war meine kurze Choreografie des der Nachbarn. Also ey, ganz im Ernst, du kannst wohnen, wo du willst. Irgendeinen Depp machst du immer.
Was jetzt auf jeden Fall passt, ist ja, wir haben ja nicht nur einen anekdotischen Aspekt hier drin, sondern tatsächlich, wir sind ja auch seriöse, ich hätte beinahe gesagt Journalisten. Aber das natürlich nicht. Passt. Aber was wir natürlich jetzt bisher noch außer Acht gelassen haben, weil es halt damals noch nicht so wirklich drastisch und relevant war, aber gerade jetzt zum Beispiel bei euch, wo ihr jetzt erst vor ein paar Jahren dort eingezogen seid, für mich tatsächlich auch noch nicht so relevant, weil ich halt jetzt schon seit 10 Jahren hier in der Wohnung wohne und das war meine erste und einzige Wohnungsbesichtigung, die ich in meinem Leben hatte. Danach hatte ich die Wohnung einen Tag später und die Zeiten haben sich natürlich mittlerweile komplett geändert. Ich sag mal so, es gibt genug Gründe dafür, warum Leute einfach es heute sehr, sehr, sehr schwer haben. Und wir reden hier hauptsächlich natürlich vom Leben in der Großstadt. Also es ist wirklich so, dass gewisse Statistiken sagen, dass auf dem Land es eigentlich überhaupt kein Problem ist, ein Haus oder eine Wohnung zu finden, aber in den 7 größten Städten der Bundesrepublik einfach definitiv viel zu wenige Wohnungen da sind. 400.000 Stück fehlen nach aktuellem Stand. Also das ist eine ziemlich große Menge. Und es liegt halt daran, dass in Deutschland mittlerweile teilweise Bauland so teuer und so knapp ist und was die Unternehmen und auch die Leute davon abhält, einfach neue Grundstücke und neue Mehrfamilienhäuser oder neue Neubauten und sowas zu bauen. Und so sind natürlich auf die bestehenden Objekte, also die, auf die wir uns oder ihr euch bewerbt, sind die Preise natürlich dadurch immer massiv am Steigen. Hm. Und dazu kommen halt gewisse Sachen, wie dass du halt auch, dass natürlich es gewisse Sachen eingeführt wurden. Aktuell gibt es zum Beispiel vom Wohnungsamt ja seit ein paar Jahren diesen Wohnberechtigungsschein, den auch viele, soweit ich weiß, also auch von Leuten, die jetzt so zuletzt hier in Berlin und so eine Wohnung gesucht haben, viele Leute da ein Problem haben, weil gerade der bezahlbare Wohnraum teilweise davon abhängig ist, ob du so einen Wohnberechtigungsschein kriegst. Einen Wohnberechtigungsschein kann sich jeder selber, wir machen jetzt keinen Vortrag draus, aber du hast halt bis zu einer bestimmten Eingrenzung, Gehaltsgrenze oder Einkommensgrenze, kriegst du halt einen Schein ausgestellt und hast damit ein Vorzugsrecht auf bestimmte Wohnungen. Das Problem ist, wenn mittlerweile alle günstigen Wohnungen auf diesen WBS-Scheinen aus sind, kannst du als, sag ich mal, als vielleicht Normalverdienender oder vielleicht sogar etwas besser Verdienender gar nicht mehr gar keinen Anspruch mehr auf diese Wohnung irgendwie ausüben. Und das ist natürlich schlecht. Und wenn generell dieser bezahlbare Sozialwohnraum auch sich in den letzten 15 Jahren, glaube ich, irgendwie, ich weiß nicht, es war nicht mal gedrittelt, es, glaube ich, war sogar halbiert, dann bleibt da irgendwann nicht mehr viel übrig. Was mich aber am meisten ankotzt, ist wirklich das, wenn ich das höre, auch so von Leuten, also beruflich, ich bin in der Verwaltung tätig und habe halt auch damit ein bisschen was zu tun, wenn Leute das erzählen, dass sie umgezogen sind oder eine neue Wohnung haben und dann so die erzählen, was man da alles vorlegen muss, das wirst du mir vielleicht auch gleich bestätigen können, wie das bei euch war. Aber es ist ja wirklich so, dass du dich ja, dass du dein komplettes Leben mittlerweile irgendwie entblößen musst mit irgendwelchen, also man muss sich das mal überlegen, dass da Vermieter oder Hausverwaltung ein Führungszeugnis von dir sehen wollen, eine Schufa-Auskunft und so eine gewissen Sachen, die eigentlich alle nicht zulässig sind. Also du darfst zwar so eine Schufa-Auskunft nach Vertragsabschluss irgendwie oder kurz vor Vertragsabschluss dir einholen lassen von deinen künftigen Mietern, aber nicht schon gleich vorneweg, wenn irgendwie, sagen wir mal, das bewerben sich 600 Leute auf eine Wohnung. Dann hat eigentlich der Vermieter nicht das Recht zu sagen, ja, Leute, ich möchte jetzt 600 Schufa-Auskünfte und 600 Führungszeugnisse haben. Aber das Problem ist halt, wenn du es nicht machst, letztendlich das Gericht, wenn das Gericht sagt, ja, dürfen die nicht, gibt dir aber auch keine Wohnung. Also machen die Leute es denn natürlich, ne?
Genau, Im Grunde hast du es perfekt zusammengefasst. Also das Ding ist halt, wenn du halt in der Großstadt aktuell eine Wohnung bekommen möchtest, bist du am besten so spießig und deutsch wie möglich. Am besten gehst du wirklich mit einer komplett fertigen Mappe hin, so richtig schön aufbereitet, wo alles drin ist. Gehaltszettel, Schufa, wo du als letztes gewohnt hast, Arbeitszeugnis, beziehungsweise Arbeitszeugnis oder Arbeitsvertrag, damit auch bewiesen ist, dass du wirklich arbeitest, das wollen sie heutzutage auch.
Mietschuldenbefreiung und sowas.
Alles, wo alles drin ist, wirklich von beiden, also für jede Person, die mit einziehen will. Das hast du am besten direkt dabei und kannst es auch bei der Besichtigung direkt vorlegen, weil das beeindruckt direkt schon allein. Das reicht schon. Dann sagst du, hey, ich habe alles dabei. Aber wenn jemand einfach steht, der hat nichts dabei, und sagst du, ja, würden wir gerne die Wohnung haben, Rest können wir nachzeigen, bist du raus. Das kannst du schon gehen. Weil es ist halt so, gerade jetzt hier in Hamburg, also ich kann ja im Grunde jetzt nur aus Hamburg sprechen, aber ich glaube nicht, dass es in den anderen großen Städten groß anders aussieht. Also wir haben halt, wir wohnen jetzt seit Dezember 2016 hier und wir haben im 2016 im Juli angefangen, eine Wohnung zu suchen. Bis wir halt, also es hat fast ein halbes Jahr gedauert, bis wir eine Wohnung hatten. Und wir haben uns in der Zeit locker 50 Wohnungen angeguckt, bestimmt. Wir waren fast jeden zweiten Tag irgendwo in der Wohnungsbesichtigung, entweder ich oder meine Freundin oder wir beide sogar zusammen. Zu 95%, ohne Scheiß, es waren wirklich nur eine Handvoll, so wo es nicht so war. 95% waren halt diese typischen Massenbesichtigungen, die man heutzutage kennt. Das heißt, die machen die Wohnung auf, schreiben das aus, es gibt ein Datum, so hey, am Mittwoch um 16 Uhr, auch immer tolle Zeiten, ne? So als Arbeitnehmer, muss immer frei nehmen, also super nervig. 16 Uhr am Mittwochs ist halt die Tür offen oder halt der Vermieter ist da oder der Besitzer ist da, die Tür ist offen, gucken kommen, einziger Termin, der möglich ist, danach wird die vergeben direkt. Und dann kommst du halt da an teilweise und dann stehen da halt irgendwie 60 Leute, wie an der besten Konzertschlange oder sonst irgendwo vergleichbar, wo man es kennt, und stehen halt an, teilweise durch, also egal, je nachdem, wo die Wohnung ist, stehen so durch den ganzen Hausflur bis auf die Straße, stehen die Leute quasi und ja, stellt sich halt an und selbst, also deswegen sage ich halt, am besten alles schon mal dabei haben, weil das hier hebt dich schon mal so über, sage ich mal, über den Schnitt von den so 80%, die nichts dabei haben, ne, dann bist du zumindest schon mal in den 20, die irgendwie ganz löblich und vorbildlich mit allem ankommen. Und trotzdem ist es halt dann im Endeffekt, ist es dann irgendwie wie Lotto spielen, ne? Also im Endeffekt entscheidet da die Nase und der bessere Gehaltszettel irgendwie, wer es dann letztendlich dann wird. Und das ist halt schon krasses, ja, das ist wie so ein bisschen so Massentierhaltung, ne? So Vieh durchtreiben irgendwie, das dann, ja, die glückliche Nase darf dann einziehen. Das macht schon echt relativ wenig Spaß. Und die Wohnung, die wir jetzt haben, die, da war eben der Vorteil, das waren Einzelbesichtigungen, das heißt, der Besitzer, der auch jetzt kein, es gibt ja quasi diese Wohngenossenschaften hier in Hamburg, genau. die eben die Wohnungen zur Verfügung stellen, die kaufen viele ein und vermieten ja eben weiter. Unsere hier ist halt wirklich privat. Natürlich haben wir auch eine Hausverwaltung, die dahinter steht. Aber unsere Wohnung hier, die gehört halt einem einzelnen Vermieter, dem es auch nicht sein Hauptjob ist, Wohnungen zu verwalten, sondern der hat einen anderen Job. Und das Objekt hat er, glaube ich, mal geerbt, hat er, glaube ich, erzählt. Und der besitzt in ganz Hamburg halt, glaube ich, nur zwei Wohnungen. Das heißt, es ist wirklich nur ein Nebenverdienst für ihn. Und deswegen hat er auch natürlich nicht diese ja, er muss halt nicht in der Woche gefühlt 200 Wohnungen an den Mann bringen, sondern es geht nur um die eine oder seine zwei. Und deswegen hat er quasi eine Vorhandauswahl getroffen und hat die Leute eben dann einzeln eingeladen zu persönlichen Terminen. Und die haben wir auch bekommen. Und das ist ganz klar, du kannst natürlich in so einem Einzeltermin ganz anders glänzen und rüberkommen und von dir überzeugen, als eben, wie gesagt, wenn da eben 20 Leute stehen, die alle die gleichen Mappen haben, mit ungefähr den gleichen Voraussetzungen wie du. Und ja, deswegen, also das,
aber es ist schon creepy, dahin, ne?
Zu kommen,
das ist schon schwierig. Das Wort, was du gerade benutzt hast, das finde ich eigentlich schon krass, dass du überzeugen. Also ich muss jemanden überzeugen, dass ich der Richtige für eine Wohnung bin.
Ja, ja, ja.
Ist schon irgendwie krass, ne? Aber ich meine, ich denke mal, ein Grund ist natürlich auch irgendwie dafür, dass so eine gewisse, gerade bei der Jugend oder in dem Alter, wo wir ja auch selber weggezogen sind in die Städte, dass einfach auch diese Landflucht. Ich meine, geht wohl, glaube ich, so ein bisschen teilweise auch zurück wieder. Es sind auch wieder viele junge Leute, die auch gerne auf den Dörfern bleiben, aber es war ja halt wirklich bestimmt 5 bis 10 Jahre so, dass keiner in seinen Heimatdörfern bleiben wollte, sondern alle in die nächstgrößeren Städte gezogen sind. Und das ist natürlich auch was, worauf jetzt natürlich so eine Stadt ja vielleicht natürlich politisch eigentlich vorbereitet sein muss, es in der Regel aber auch nicht ist. Mhm. Und dann, man darf ja auch nicht außer Acht lassen, und das meine ich jetzt vollkommen wertfrei, aber wir hatten natürlich auch in die Flüchtlingswelle ist ja auch das falsche Wort und das schlechte Wort, was man dazu sagt, aber die Flüchtlingskrise, nennen wir es mal, wo halt auch wirklich sehr viele Leute in sehr viele Länder gekommen sind und die natürlich auch alle Wohnungen brauchten. Ja. Und teilweise ist es ja so, wer sich so ein bisschen auskennt mit Ausländerrecht und so weiter, die Leute dürfen halt auch nicht sofort arbeiten, wenn sie hier in Deutschland ankommen und sind dementsprechend auf Sozialleistungen angewiesen. Das heißt, es sind da auch wieder die günstigen Sozialwohnungen, die dann wieder wegfallen oder wovon dann wieder enormer Mangel vorhanden ist. Und das ist dann halt so gewisse Sachen, die da einfach mit zukommen. Aber ich verstehe es auch zum Beispiel. Also ich kann mir nach wie vor bis heute nicht vorstellen, irgendwann mal wieder auf dem Dorf zu wohnen. Vielleicht, ja.
Ja, ich meine, das Ding ist halt, du musst ja auch bedenken halt, was, also wenn du, sag ich mal, wenn du, jeder ist ja anders gepolt. Und wenn du halt einfach auch so ein bisschen, sag ich mal, einen Lebensanspruch hast, einen weiter gefächerten, das heißt, du möchtest gerne wie reisen, du möchtest mal gerne irgendwie, du möchtest halt, sag ich mal, doch einen höheren Lebensstandard genießen, du gehst gerne essen, du verreist gerne, du möchtest gerne viele Länder sehen, du bist einfach gerne, du konsumierst gerne, ich meine, nehme ich halt überhaupt nicht aus, ich meine, ne, ich sammle Filme, ich sammle jeden Shit irgendwie, so, wenn du einfach gerne konsumierst und das, ich meine, da ist ja jeder anders, ne, es gibt Leute, die sagen, ja, so, ich brauche das alles nicht, ich brauche keine Wertgegenstände, ich habe irgendwie eine Familie, ich habe meinen Garten, so, das, da flüge ich dreimal in der Woche das Blumenbeet um, das ist mein Ausgleich, so, das reicht mir, so, dann bist du auf dem Dorf ja auch safe, aber, wenn du halt auch einen gewissen Standard pflegen möchtest und das heißt entsprechend auch verdienen möchtest und irgendwie auch, oder auch gerade wenn du vom Typ Workaholic bist und du hast auch richtig Bock irgendwie aufzusteigen und du möchtest gerne im Job was erreichen, dann bleibt dir halt nichts anderes übrig, als in die Stadt zu ziehen. Weil was wird dir denn auf dem Land oder halt selbst in kleinen Städten halt, ne, was wird dir denn da geboten halt? Da sitzt halt nichts Großes so.
Gerade wenn man so aus dem Bereich kommt, beruflich, für mich wäre es zum Beispiel theoretisch beruflich jetzt kein Problem, dort zu arbeiten, weil es das halt überall gibt. Aber gerade in deiner Branche, in der du zu Hause bist, ist halt nicht, ne?
Genau, also natürlich auch da, ja, hast vollkommen recht, ist natürlich auch jobabhängig, ne, klar. Also zum Beispiel meine Schwägerin ist auch in der Verwaltung, klar, die findet in der Kleinstadt, in der Stadtverwaltung, im Stadtrat trotzdem einen guten Beamtenjob, so, ne, klar, das ist was anderes. Aber jetzt gerade irgendwie, ich habe ja viel in der Games-Branche zum Beispiel gearbeitet, ne, klar, da hast du die ganzen Publisher und Agenturen, die sitzen alle in großen Städten, die sitzen in München, Hamburg, Berlin, Frankfurt, so, da musst du hin. Oder jetzt auch, ja. ich bin jetzt ja quasi so mehr oder weniger in der IT-Branche ja quasi. Wenn du da irgendwie einen guten Arbeitgeber finden willst, der auch wird entsprechend zahlt natürlich und so weiter, da bleibt nichts anderes übrig. Das stimmt, ja. Das heißt, du hast natürlich, jeder muss natürlich für sich selbst abwägen, was für ihn wichtig ist, wo er zufrieden sein kann und wird und was er für Möglichkeiten hat. Aber wenn du eben, ich meine, das Leben heutzutage lebt es ja auch so ein bisschen vor, ne? Ich meine, jeder will ja doch irgendwie so einen gewissen Standard sich halten, dann hast du im Grunde, bleibt ja nicht viel anderes übrig, außer du beziehst natürlich irgendwie dann doch außerhalb und pendelst halt, ne? Das ist dann der, ja. Das ist aber das, was ich ja schon gemacht habe im Grunde. Ich meine, eine Stunde ist noch relativ wenig, manche Leute pendeln deutlich mehr, aber selbst die Stunde hat mir gezeigt, so dass das für mich nichts ist. Das heißt, ich brauche halt eine Wohnung in der Stadt so, ne? Weil ich meine, Geld ist eine Sache, aber ich meine trotzdem nach wie vor Lebenszeit, ne? Die kannst du ja nicht kaufen, wissen wir alle. Das heißt, du musst da für dich einfach auch einen Kompromiss irgendwie finden, der funktioniert. Und ich meine, wie gesagt, wenn du alles auf dem Dorf hast oder in der kleinen Stadt, was dir reicht zum Leben und du hast dann noch genug Zeit für dich und so weiter, dann passt das natürlich auch. Ich persönlich bin nicht ganz bei dir. Ich kann auch nicht mehr aufs Dorf auf jeden Fall nicht. Kleinstadt vielleicht, je nachdem, was so in der Zukunft passiert, so aktuell zumindest so. Ich bin nicht so der 5-Jahres-Plan-Mensch so, ne? Das haben ja viele, die müssen immer genau vorplanen, was in den nächsten Jahren passiert. Da gibt's ja, das ist ja der Klasse, dieser 5-Jahres-Plan, das gibt's ja auch oft in Vorstellungsgesprächen, ne? Wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Dann sitze ich immer da und sag, vielleicht lebe ich noch so. Also ich bin da nicht so, ich plane sowas nicht voraus, ich lasse immer alles auf mich zukommen. Das heißt, aktuell einfach auf die nächsten Jahre gesehen, ist einfach mal für mich persönlich, kann ich es mir nicht vorstellen.
Es ist tatsächlich so, finde ich, habe ich auch den Eindruck, Auch wenn man mit vielen Leuten redet, die halt gerade eben diese Thematik vor sich haben oder hinter sich haben, dass man anspruchsloser wird. Einfach durch diese komplette Gesamtsituation, dass du, glaube ich, auch einfach, wenn du eine Wohnung hast, natürlich geht jeder mit dem Hintergrund an so eine Wohnungssuche natürlich für sich einfach die schönste, beste Wohnung zu finden, in der man sich wohlfühlt. Aber gerade dadurch, dass diese Situation so druckvoll auf die Leute ausgeübt wird, dass du halt wirklich, guck mal, sechs Monate, um eine Wohnung zu kriegen, ist einfach irre. Und ihr wart
und vor allem, wir hatten keinen Druck. Das ist der Punkt.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, wenn du irgendwie gerade schwanger bist oder sowas und eine neue Wohnung brauchst und so eine Sachen alles, na klar gibt's da auch gewisse Hilfen, aber es gibt halt nur begrenzte Wohnungen. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Leute dann einfach anspruchsloser werden und gewisse Sachen einfach in Kauf nehmen, weil der Rest vielleicht in Ordnung ist. Also ich habe zum Beispiel bei mir eine Wohnung, ist es halt auch so, ich bin auch relativ anspruchslos, was sowas angeht. Aber ich weiß zum Beispiel, dass bei uns es reinregnet manchmal, also wenn wirklich jetzt richtiger Monsun-Starkregen ist, dann regnet es ins Badezimmer rein durch die Decke. Und die Hausverwaltung weiß Bescheid und allem drum und dran und sagt dann, ja, in 2 Jahren wollen wir ja das doch neu machen, also erstmal kein Problem. Und dann denkst du so, ey, fuck, was soll denn das? Dann zieh ich hier aus. Da guckst du so aber auf deinen Mietvertrag und siehst so, na gut, aber eigentlich bezahlst du nur 400 € Miete im Monat für 65 Quadratmeter in Berlin. Dann lass es halt reinregeln einmal im Jahr. So, weißt du, ist so. Das ist so eine Anspruchshaltung, die durch sowas ausgelöst wird.
Voll bei dir. Wir haben das natürlich auch erlebt während unserer Suche auch. Wir hatten immer eine Wohnung, die war echt ganz cool. War ausreichend groß, war echt ganz schön, wir hatten ein bisschen renovieren müssen, aber ist ja nicht schlimm. Dann war eine Sache, die Küche war ein bisschen altbacken. Da haben wir so gefragt, so, hey, die Küche können wir austauschen. Da meinten sie schon so, ja, schon. Wenn es ihnen nichts ausmacht, können wir die aber auch vielleicht drin lassen, weil die gehörte mal meiner Mutter und ich habe da eine Beziehung zu der Küche. Nicht so, Alter, du wohnst aber nicht hier, sondern ich. Also vielleicht.
Ja.
Ne? Das war die eine Sache, meinst du, okay, aber selbst damit hätte ich auch leben können. Und dann gehen wir ins Badezimmer, Alter. Und das sah aus, als ob da eine Bombe explodiert wäre. Und das meine ich vollkommen, wie ich sage. Da sind Kacheln aus der Wand gebrochen gewesen. Da hat wer versucht, anscheinend quasi in der Dusche, warum man das auch macht, die Wände zu streichen. Aber anscheinend mit einer Farbe, die nicht wasserfest war, dann war die Farbe in die Wanne gelaufen und solche Geschichten. Das sah aus wirklich, das war unbewohnbar, unduschbar. So. Also das war nicht akzeptabel. Und dann bin ich halt dann direkt hin und meinte so, hey, wenn wir jetzt irgendwie was zustande kommt und so weiter, also wenn wir jetzt hier einziehen sollten und überhaupt, dann müssen wir das Badezimmer halt reden, ne? Weil das geht gar nicht. Und er dann direkt so, der Hausbesitzer da, ja, ganz klar, da haben wir uns auch schon Angebote eingeholt von Baufirmen beziehungsweise von so einem Badsanierer und meint dann so, ja, haben sie schon überschlagen lassen und das sind so circa 12.000 € werden das ungefähr, komplett modernisiert, total schick und toll und wenn sie dann einziehen, dann teilen wir uns das halt. Und ich so, okay, tschüss.
Ja, also wirklich. So,
und der Punkt ist halt, sie werden halt jemanden gefunden haben, der das Spielchen mitmacht. Das ist
richtig.
Fakt, weil sie sich erlauben können, weil der Wohnungsmarkt eben so schwierig ist. Und das ist das Ding. Ja. Die Leute werden frecher, sie bieten Objekte an unter der akzeptablen Grenze, so was man hinnehmen kann, weil sie wissen, dass die Leute so verzweifelt sind im Moment, dass sie jemanden finden werden, der das hinnimmt, wie es ist.
Ja, und das ist wirklich das Drastische und das Traurige und da macht die Politik auch einfach zu wenig gegen und soll jetzt auch nicht abdriften in jetzt irgendwas politikkritisches, aber es ist ganz...
Nein, aber so. Die Politik kann dagegen steuern. Es ist ein großes so. Thema und es gefühlt tritt es seit Jahren auf der Stelle, beziehungsweise wird halt immer schlimmer. So.
Ja.
Jetzt auch in Hamburg hier, die machen ja auch im Hafen unten, da entsteht gerade ja quasi ein neuer Stadtteil, die Hafen City. Genau. Das ist momentan quasi ein riesengroßes Gebiet am Hafen unten, was quasi Baustelle ist. Und da entstehen halt, soll ein neuer Stadtteil quasi entstehen. Der ist auch schon angebunden, es gibt eine U4 U-Bahn-Linie, die führt sogar schon dahin. Das heißt, die Haltestelle gibt's, aber da gibt's halt noch nichts zum Sehen, außer Baukräne. Und ja, was machen sie? Anstatt da wirklich auch komplett neuen Wohnraum zu bieten, geplant sind Hochhäuser, wo Agenturen rein können und so, ne?
Nein.
Es ist halt wie immer. So. Firmen first irgendwie und die Leute suchen weiter wie bekloppt Wohnungen. Ich meine, Hamburg ist auch eine Studentenstadt. Jeden August suchen die 1.000 Studenten wieder WGs und so weiter. Es wird nicht besser. Und aktuell gibt es anscheinend ja auch noch keine Pläne, dass es mal groß umschwenken wird. Und jeder wartet ja darauf, bis die Mietblase platzt. Aber solange dieses Konstrukt aufrechterhalten bleibt aus zu viel Nachfrage für zu wenig Wohnraum, wird sich da auf absehbare Zeit von alleine löst sich das Problem halt nicht.
Nee, da muss man dann auch irgendwie dann versuchen, privat so ein bisschen entgegenzusteuern. Also es ist ja natürlich immer lukrativ, wenn man eine Wohnung sucht oder so, natürlich sofort im Internet und zack, Immobilien-Scout24, Hashtag Werbung, aufruft und so weiter. Aber es gibt auch halt andere Möglichkeiten, zum Beispiel, wo dann halt kein Makler zwischengeschoben ist, wo man nicht eine Provision, eine Fette bezahlen muss oder sonstige Sachen. Zum Beispiel, es gibt mittlerweile sehr viele Facebook-Gruppen, in der Leute einfach, wenn sie wissen, okay, ich ziehe hier aus und dann auch direkt anbieten, guck hier, ich brauche einen Nachmieter. Und sowas, und das ist dann deutlich einfacher, so eine Sachen. Oder nehmen wir mal an, du wohnst schon in einem Haus zur Miete und möchtest umziehen, frag erstmal deine eigene Hausverwaltung nach, habt ihr noch eine andere Wohnung? Weil die wissen genau, okay, der hat uns nie Ärger gemacht, der bezahlt immer pünktlich die Miete. Bevor wir jetzt hier eine große Ausschreibung machen, klar, geben wir dem die Wohnung. So in dem Sinne. Ist natürlich nicht immer so einfach, wie es klingt, aber das sind zumindest Optionen, um es mal anders zu versuchen, weil es halt dann Angebote sind, die du dann eventuell zur Verfügung gestellt bekommst, die halt nicht überall im Internet oder in Zeitungen oder sowas schon omnipräsent sind, ne?
Ja, absolut. Absolut. Also wie gesagt, von alleine löst sich's nicht. Also ich bin wirklich mal gespannt, wie sich nächstes Jahr entwickelt. Wir hoffen jetzt, dass wir einfach hier so lange wohnen bleiben können, wie nur geht. Trotz nerviger Nachbarn. Ich meine, wie gesagt, solange du irgendwie kein freistehendes Eigenheim hast, ohne Nachbarn direkte, wird das sich das nicht ändern. Du hast immer irgendeinen Deppen. Aber ja, deswegen, so lange wird's so bleiben. Und ich bin halt sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird und ob dagegen vorgegangen wird, ja.
Wie, nehmen wir mal an, du hättest jetzt einfach unbegrenztes Budget zur Verfügung und könntest dir einfach jetzt deine Traumwohnung oder sowas bauen. Wie würde die aussehen? Wahrscheinlich ja, werden wir beide gleich dasselbe erzählen, aber erzähl mal du mal. Also nehmen wir jetzt ab, natürlich willst du eine Küche haben oder sowas, aber wenn du jetzt, sagen wir mal, unbegrenzt Geld zur Verfügung hast, würdest du dir irgendwas Krasses irgendwie so mit deiner Wohnung machen oder mit deinem Haus oder wie auch immer?
Also erstmal generell, wenn ich die finanziellen Mittel hätte oder wenn wir die hätten, haben wir schon halt gesagt, dann wird es auf jeden Fall, also der Plan ist auch tatsächlich ganz real, irgendwann Eigentum zu haben und wenn es halt irgendwie möglich ist, ein Haus. Mit auch unter anderem aus den ja bereits genannten Gründen einfach, ne? Man hat einfach wirklich seine Ruhe, man ist selber der Herr über sein Objekt. Klar, natürlich kommt auch mit dem Haus wieder auch andere Verantwortung dazu, aber das ist halt so der Traum schon, ein Haus zu haben für sich, ohne direkte Nachbarn, ohne Einfluss von außen, sondern man hat halt komplett alles selber irgendwie in der Hand. Das wäre schon schön, sag ich mal, ne? Und so rein von der Ausstattung her, ich weiß es gar nicht so richtig, also ich meine, solche Gedanken darüber gemacht habe ich mir jetzt im Detail noch nicht, aber also wovon ich immer geträumt habe, das ist natürlich so der Nerd-Traum, den kannst du wahrscheinlich genauso teilen. Ich hätte gerne mal in meinem Haus ein Kino.
Ja, ich wusste, das auch wollte ich nur hinaus.
Ja, das war mir schon klar.
Ich meine, und die klar, angeschlossene Videothek, die selbstgemachte.
Genau. Da, ich meine, es gibt ja auch, also es gibt's ja, ne? Es gibt ja genug auf YouTube, finde ich, auch viele Videos von Leuten, die das wirklich sich selber verwirklicht haben. Aber ja, im Keller ein ausgebautes, so eine irgendwie ausrangierte Kinosessel irgendwo, kriegt man ja immer wieder mal irgendwo abstauben, eine fette Leinwand hin und dann so wirklich so ein kleines Privatkino hochziehen mit der entsprechenden Filmsammlung, natürlich dann im Nachbarraum aufgebahrt, der Filmschrein. Ja klar, das wäre unfassbarer, das wäre natürlich Eigenheim-Nerd-Traum hochziehen irgendwie. Nee, ansonsten wirklich einfach ein gutes, modernisiertes, modernisierte Einrichtung, ne? Ein schönes Bad irgendwie und ja, einfach, ja. Also ich bin da auch nicht so mega anspruchsvoll tatsächlich. Einfach ein schönes Haus, wie du hast eingangs mal so schön gesagt, so man muss sich halt selber wohlfühlen. Also einfach wohlfühlend einrichten, das muss nicht das Teuerste sein, das muss auch nicht das Beste sein. Ich brauche, gibt's Gucci-Sofas, ich brauche kein Gucci-Sofa. Das muss alles nicht irgendwie, das muss nicht, nur weil ich halt sehr viel Geld dann hätte in dem Szenario, heißt es das nicht, dass ich jetzt wirklich auch nur das kaufen muss, was möglichst am teuersten ist, sondern es soll einfach schön sein, es muss gemütlich sein vor allem. Ich bin ein großer Flezer, so wie man so, ne, umgangssprachlich sagt. Ich muss mich auf mein Sofa flezen können und mich wohlfühlen und ja, das ist so das Ding. Also, aber wenn ich halt
so. Dann aber auch wirklich aufs Sofa flezen, ohne dass einer sagt, ah, hier, leg mal lieber eine Decke drunter, wenn du dich da hinsetzt. So,
ja, und ohne Nachbarn, der sagt, oh, da haben sie sich aber wieder sehr schwer aufs Sofa geflezt. Das habe ich gehört. Also, so, das ist das Ding so. Und der, wirklich der extra, der Bonus-Nerd-Traum wäre, wie gesagt, einfach ein Raum, ein großer Raum mit eigener so quasi Videothek, wo man seine ganzen Sammlungen schön aufstellen, präsentieren kann. Und tatsächlich eben wieder so ein Eigenkinoheim. Und ich weiß, meine Freundin hätte gerne eine freistehende Badewanne. Das ist ein großer Traum von meiner Freundin, das weiß ich. Das wäre, glaube ich, so der, das wären so die die Träume, die man sich erfüllen würde. Aber sonst wäre es wirklich einfach ein gemütliches Eigenheim.
Dieser Podcast wird das dann finanzieren irgendwann.
Hashtag Werbung.
Aber es ist tatsächlich so, man muss sich natürlich auch irgendwie für sich entscheiden. Da gibt es bestimmt diese drei, vielleicht sogar nur diese drei Varianten. Ist die Wohnung halt ein Mittel zum Zweck, weil ich gerade irgendwie nicht das Budget habe für was anderes oder weil ich einfach so, zum Beispiel für mich ist zum Beispiel ein Auto ein Gebrauchsgegenstand. Für manche ist ein Auto ein Heiligtum, für mich ein Auto. Wenn du da irgendwo gegenfährst und da ist eine Schramme drauf, ja, scheißegal, ich werde das jetzt bestimmt nicht lackieren lassen. Das ist ein Gebrauchsgegenstand wie ein Rasierapparat. So.
Ja, geht
ein bisschen teurer als ein Rasierapparat. Ja. Aber und für manche Leute ist halt auch eine Wohnung nichts anderes. Sie brauchen halt eine Wohnung oder haben eine Wohnung, weil sie ein Dach über dem Kopf brauchen. Es gibt Leute, die die Wohnung benutzen als Statussymbol, eben auch wieder deckungsgleich mit dem Auto zum Beispiel, die sagen, laden Leute sich ein, guck mal hier und hier ist alles, mein neuer Glastisch von Gucci oder was auch immer und meine Löffel von Prada und so weiter. Diesen Typ gibt es natürlich, aber es gibt halt auch den und ich denke mal, da sind wir beide auf einer Wellenlänge, was wir eben auch schon festgestellt haben, man muss sich letztendlich wohlfühlen. Ich sag nicht, dass es immer so ist. Also ich weiß zum Beispiel, als du bei uns zu Besuch warst, habe ich auch einen ganzen Tag lang vorher komplett alles sauber geputzt, was ich sonst nicht machen würde. Und aber gleichzeitig ist es so ein Misch. Natürlich willst du irgendwie auch, dass sich dein Besuch wohlfühlt, aber letztendlich musst du dich wohlfühlen als Bewohner dieser Wohnung. Mhm. Und wir sind da, glaube ich, ähnlich gestrickt. Sie soll mich repräsentieren. Also sie soll nichts vorgaukeln, was ich nicht bin, sondern sie soll eigentlich genau das zeigen, was ich bin. Das ist eben, du hast mal irgendwelche Menschen oder auch Verwandtschaft, die zu dir in die Wohnung kommen, eben gerade bei uns Filmsammlern, die denken so, oh Gott, du gibst dein ganzes Geld für diesen Scheiß aus. Dann würden manche Leute bestimmt sagen, okay, dann mache ich die vielleicht lieber hinter irgendwelchen Schränken, die Türen haben. Aber wir sind dann eher die Typen, nee, who cares? Das ist genau mein Hobby, das bin ich und deswegen stelle ich die fucking Filme hier ins Wohnzimmer, wo sie jeder sehen kann, so weißt du? Und das ist, glaube ich, das. Aber ich verstehe auch jeden anderen Typen, ne? Also letztendlich sind wir da nicht drin. Wenn einer sagt, ich will das nach außen repräsentieren, ich will zeigen, wie viel ich habe und was ich habe, dann ist das auch genauso vollkommen legitim, solange sich die Person damit wohlfühlt, ne?
Ja, gehe ich voll mit. Absolut. Also das, ja, 1:1, was du sagst, genau das. Also du, ja, das bei mir weißt du ja genauso wie bei dir.
Ja.
Wir haben eine super Nerd-Wohnung halt, ne? Also meine Freundin ist ja da auch nicht weit fern von mir, nur in anderen Bereichen. Also hier stehen halt auch jede Menge Figuren rum aus Film, Fernsehen, Games und so weiter. Hier steht eine riesige. Halt
die klassischen Staubfänge.
Ja, die klassische Staubfängerwohnung haben wir, ist halt so. Ja, genau. Hier stehen überall Figuren rum, hier hängen Bilder rum. Meine Freundin ist ja auch Künstlerin. Hier hängen viele, viele Bilder rum, nicht unbedingt von ihr, sondern auch von Künstlern, die sie mag, ne? Also viel Selbstgemaltes und irgendwelche Artworks und aller möglicher Krempel so, aber das sind halt wir, wie du halt sagst, das sind halt wir. Hier hängen Filmposter, hier stehen Dutzende Filme rum, hier stehen Games rum. Genau, aber das ist halt so, das ist unser Ding, das ist unser Leben und ich muss mir jetzt hier keine cleane Wohnung oder in dem Szenario ein cleanes Haus, wo alles, was ich liebe, in irgendwelchen Kisten im Keller steht und aus Feng Shui und Gucci-Gründen stehen dann irgendwie nur drei Sachen im Wohnzimmer, weil es halt irgendwie ästhetischer für Instagram aussieht. So, nee, ist halt nicht so. Also hier ist es auch gerne mal chaotisch, ne? Wir haben beide viel zu tun hier auch und wir haben beide viel um die Ohren. Das heißt, man kommt auch nicht irgendwie jeden zweiten Tag mal raus zum Aufräumen und gerade meine Freundin, so, das sagt man ja so gerne, ne? So Künstler sind immer auch mal gerne so ein bisschen chaotisch, aber so positiv chaotisch halt. Ne? Das heißt, hier fliegt halt auch immer einfach mal eine Woche jeden wild Scheiß rum. Wir haben Katzen, die toben eh durch die Gegend. Und schmeißen ihr Spielzeug natürlich in die Wohnung zusätzlich, also aber das ist alles okay, das ist alles cool, so, weil trotzdem fühlen wir uns wohl, es ist alles gemütlich irgendwie, ich weiß, was ich viel gruseliger finde, warst du schon mal bei jemandem, wo du reinkommst und du hast das Gefühl, da wohnt gar keiner, sondern du kommst gefühlt wie in so eine vorgebaute Ikea-Wohnung?
Ja, so ein leblos. Das ist genau das eben so diese Präsentationswohnung.
Furchtbar. Ja. Wo du denkst so, ja, okay, darf ich was anfassen? So,
ja, Schuhe genau aus. Genau das meine ich. Ja, du darfst dich auf die Couch setzen, aber leg da bitte irgendwie 10 Kilo Decken drunter.
Ich war mal bei jemandem, das ist auch schon lange her, also da war ich, glaube ich, mit meinen Eltern oder so, es waren Freunde von meinen Eltern. Die hatten tatsächlich eine Plane auf dem Sofa. Ne, also ihr Sofa war von so einer Plane überzogen, damit da bloß nichts dreckig wird.
Wie heißt nochmal die Hauptfigur aus American Psycho? Bateman?
Nee, Batman, Patrick Bateman.
Ja, genau. Seine Wohnung. Das wäre so diese klassische, die von dir beschriebene.
Ja, genau.
Nichts anfassen, das meine ich, nichts berühren, alles steril, alles weiß und alles abplanen und sowas.
Und das finde ich halt einfach, das ist mega unangenehm, weil da denke ich mir so, darf ich jetzt überhaupt was? Darf ich mein Glas auf den Tisch abstellen? Nee, cool, erst Untersetzer, ja, Entschuldigung. So, das finde ich halt total unheimlich irgendwie. Also unsere Wohnung sieht immer halt so ein bisschen nicht verlebt aus, aber es lebt halt, ne?
Belebt,
genau. Ja. So, ne, da sind Tiere drin, da sind wir drin. So, da passiert einfach was den ganzen Tag und ja, so sieht die halt auch aus. Da liegt mal was rum, da liegt auch mal mehr rum und wenn man auch mal aufräumt, liegt da wieder weniger rum. Aber trotzdem auch dann halt so, wir sind auch nicht penibel halt, ne? Wir gucken natürlich immer, dass irgendwie Bad und sowas ordentlich sind, gerade wenn Besuch kommt. Natürlich will man halt auch einen Besuch nicht irgendwie eine dreckige Wohnung vorsetzen, so, das ist klar. Aber wir sind halt da nicht überpenibel und gehen da nochmal mit dem Feinstaubtuch danach durch und gucken, auf welchem der Bilder noch irgendwo eine Staubschicht hängt. So, das ist halt dann so. So, ja, also bin ich ganz bei dir.
Okay, runden wir diese Podcast-Episode damit ab, dass ich euch noch erzähle, dass ich damals, als ich im Studentenwohnheim ausgezogen bin, noch am letzten Tag Pfand weggebracht habe und dafür 65 Euro bekommen habe. Das ist viel, oder?
Das ist sehr viel. Nach meinem Geburtstag jetzt im Mai hatten wir, glaube ich, 19. Das war ja auch schon nicht wenig.
Deswegen, also das als Anekdote zum Schluss. Wir haben tatsächlich etwas überzogen in unserer Planung, war das jetzt nicht so lang angedacht,
aber hallo,
wie es jetzt läuft. Aber wir hoffen trotzdem, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr, ich weiß, ihr seid alle faul, weil wir auch faul sind, ich würde es an eurer Stelle auch nicht machen, aber falls ihr selber irgendwelche lustigen Anekdoten noch habt oder uns vielleicht sogar irgendwie von irgendwelchen Horrorerlebnissen bei der Wohnungssuche berichten wollt oder uns einfach nur kritisieren wollt oder korrigieren wollt, was auch immer, schreibt uns bitte auf Twitter an, wir antworten auch und wenn gute Antworten dabei sind, lesen wir die auch gerne in der nächsten Episode vor. Ihr werdet im Laufe der nächsten Woche, gehe ich von aus, nach Erscheinen dieser Episode, bereits die Auswahl der nächsten Themen zu Gesicht bekommen. Ihr dürft dann wieder fleißig voten und abstimmen, was wir in der nächsten Episode besprechen sollen und dürfen. Und schickt uns gerne vor allem eure Themenvorschläge. Das ist uns am wichtigsten, dass wir nicht unsere eigenen Themen nur zur Auswahl stellen, sondern auch die Sachen, die euch interessieren. Das ist ja auch ein bisschen der Sinn dieses Podcasts. Und bis dahin bedanken wir uns fürs Zuhören. Gibt uns positive Bewertungen auf iTunes, hört uns auf Spotify, bla 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 und so weiter.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir können ja noch kurz sagen, halt, ne, wenn ihr das jetzt noch nicht, wenn euch jetzt wundert, beziehungsweise ihr schaut und es ist noch nicht da, es kann sein, dass Spotify ein bisschen später kommt, weil es jetzt unsere erste Episode ist und unser Podcast-Hoster muss das dann quasi erst anstoßen. Das heißt, es kann sein, dass wir jetzt noch nicht auf Spotify sind, es kommt aber auf jeden Fall. Zudem werden wir auch bald eine Webseite dann auch haben, einen kleinen Blog mit Infos und unseren Profil nochmal drauf, falls ihr mal schauen wollt, nochmal genau, welche Nasen hier zu euch reden, wird dann smartmitbart.de sein, aber auch das, Updates und so weiter kommen dann auch sonst über Twitter.
Ja, wunderbar. Also vielen Dank fürs Zuhören.
Danke,
wir hoffen, es hat euch gefallen. Meldet euch, das waren Chris und André und Smart mit Bart.